You have any candy?
Candy? No.
Kamal is so bitter. Well, Zeus sees all. Sees you, number three. Sees your pain. Your destiny. All the gods weep for you.
There is no Zeus. No other god but God.
Well, you don't believe that anymore. You don't know what you believe, and that is why you're here.
It's not true. I don't even know why I'm here. It's the stupidest thing I ever did.
It is your dream that brings you to me.
How do you know about that?
I have a message for you from the one you worship. He speaks through me to you, just as he speaks in your dreams. The message is, the fruit born of two peoples is alive. A child named after the wife and sister of the all-knowing Zeus, Hera, lives.
Hallo und herzlich willkommen in der Bardoski. In der Bardoski. Ich überlege noch. Im Bardoskino Galactica. Im Podcast Bardoskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Brutmarie. Hallo.
Irgendwann zum großen Serienfinale kriegen wir es hin. So. Es ist heiß. Es ist fast Sommer. Wie geht's dir, Brutmarie?
Grundsätzlich gut. Ich habe alle Fenster aufgerissen. Wir nehmen zu einer Temperatur auf, die noch ertragbar ist. Aber wegen der offenen Fenster könnte es sein, gleich jetzt typisch.
Das hört man nicht mehr. Nichts davon
okay,
hört man mehr.
Okay, gut. Hast du wunderbar Rauschunterdrückt. Eben fuhr hier ein Riesenauto dran vorbei und ich dachte, oh Gott. Also auf jeden Fall, noch geht es mir gut. Also ich meine, wenn ich nicht unbedingt draußen unterwegs sein muss bei 30 Grad. Aber ja.
Von wegen, das hört man gleich nicht mehr. Lässt mich gerade denken an den Ron Moore Podcast-Kommentar zu dieser Folge, der da irgendwann sagt, ach, das merkt gar keiner, dass Tyrell jetzt keinen Bart mehr hat.
Ja, geil.
Und dass wir diese Szene irgendwie 4 oder 6 Wochen später gedreht haben.
Ich finde auch irgendwie geil, ich wollte mich gerade sagen, ich finde mich auch so geil, also ich meine, ich will nicht sagen, dass er, also, weil ich schätze ihn so ein, dass er sein Publikum ja durchaus für intelligent hält.
Ja.
Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass ich es gut finde, wenn Geschichten so erzählt werden, dass man dem Publikum auch zutraut, dass sie Dinge verstehen. Vielleicht, wenn ein Cold Open gemacht wird oder so. Aber dass er ihnen nicht zutraut, dass solche Details gesehen werden, das finde ich großartig. So, das kriege ich schon nicht mit, kein Ding. Wobei, ganz ehrlich, also ich will ja ihn nicht jetzt bestätigen,
ja.
Aber nachdem ich letzte Woche ja diverse Sachen übersehen habe, hat er vielleicht doch recht.
Tja, ich glaube, er hat es auch nicht ganz so hart formuliert. Er hat gesagt, das war einfach eine strategische Entscheidung im Sinne von, gehen wir zurück und kleben dem armen Schauspieler Aaron Douglas einen Fake Bart an. Und dann zitiert er eben diesen Film Gettysburg herbei, von dem er sagt, er liebt den sehr. Aber tatsächlich, dass die Hälfte des männlichen Cast eben angeklebte Bärte trägt. Und er hasst das einfach. Er hasst es einfach, dass er einerseits dieser Film ist, den er sehr mag. Und dann gibt es immer ein Close-up von irgendeinem Schauspieler und er sieht quasi noch so das Patex im Gesicht. Und er meint, nee, das wollte ich einfach nicht. Und deswegen,
also man muss hier erklären, es gab Nachdrehs und da war der Bart dann halt schon ab. Also das war vorher, glaube ich, ein echter Bart. Aber was ich total lustig finde.
Vorher war es ein echter Bart,
Er hat ein Problem mit Fake-Bärten, aber nicht mit einem Fettsuit. Also entschuldige bitte. Aber diese Großaufnahme von Lee, als er da das Schiff verlässt am Ende und dann steht er ja ganz, sieht man, also dann hat er auch noch so einen unglücklichen Winkel von unten nach oben. Das ist doch immer, das ist die Faustregel, wenn man ein Selfie von sich macht, niemals von unten fotografieren, dann sieht man nämlich das Doppelkinn und alle unvorteilhaften Winkel sozusagen. Immer von oben nach unten. Auf jeden Fall hat er dann diesen tollen Winkel von unten nach oben plus diesen Fettsuit, wo sie ihm auch diese Uniform gegeben haben, die er auch noch so unvorteilhaft in die Hose reingesteckt hat.
Ja.
Wo ich noch gedacht habe, wieso hast du die Uniform in die Hose? Aber egal. Und da sieht man dann halt, dass er so dieses, also ich sag mal, es sieht echt aus wie ein Kissen. So ein bisschen gut ausgestopft, damit er halt dicker wirkt. Und ich dachte noch so, wow, also es sieht wirklich super fake aus.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir auch so, toll, also dann doch bitte, also entweder keine Fake-Bärte, kein Fettsuit, kein gar nichts, oder Alles echt sozusagen. Wobei man kann vielleicht dem armen Schauspieler von Lia Dama nicht zumuten, dass er nur für eine Serie, sag ich mal, und kurzfristig für vielleicht 5 ja. oder 8 Folgen oder so, was ich, sich 30 Kilo anfuttert. Und das macht man für eine Oscar-Rolle im Film, aber nicht für eine Serie.
Und wird ja darüber auch geredet, wie hier die Drehbedingungen sind, dass sie immer sehr ja, nah, ja. das ist alles sehr auf Kante genäht, auch mit den Drehzeiten, auch das, weil wir gerade über Tyrell Spart und also Aaron Douglas als der Schauspieler ja, ja, ja. und Jamie Bamber, der Schauspieler hier von Lia Dama, sprachen. Die Fristen, die eingehalten werden müssen, sind unglaublich knapp berechnet. Also, dass überhaupt aus Exodus, was ursprünglich als Einzelfolge geplant war, überhaupt ein Zweiteiler wurde, das wurde erst wenige Wochen überhaupt vor Ausstrahlungstermin entschieden. Also daran, da hört man auch immer raus, wenn Ron Moore davon berichtet, wie kurzfristig das alles ist, die ganze Planung und Rollenänderungen auch. Und wenn dann gesagt wird, hier, Jamie Bamber, hier, Lia Dama soll jetzt ab der nächsten Folge 30 Kilo, 20 Kilo zugelegt haben. Ja. Drehbeginn ist nächsten Montag, dann wird das eben so.
Ja, genau. Ja. Ist so schnell du kannst, ist wie der Wind.
Ja, ja.
Ja, ja, aber tatsächlich passiert es ja offensichtlich öfter bei Battlestar Galactica, dass aus einem Teil in zwei Teilen gemacht wurden. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass uns das begegnet.
Ja.
Meistens war es zum Vorteil der Story, wobei sie natürlich auch nichts auf zwei Teile verteilen würden, was nicht lang genug ist, damit es auch auf zwei Teile quasi verteilt werden kann.
Ja.
Aber es scheint mir alles so ein bisschen chaotisch zuzugehen am Set von Battlestar Galactica, oder täuscht mich da mein Eindruck?
Ich weiß nicht, ob das Chaos ist oder nicht, einfach immer
vielleicht
so
ist es auch
war
ganz
damals.
Normale Dreh, ja, ja. Wie sagt man, Drehregelung, also vielleicht läuft es überall so ab. Und wie ich weiß,
also Ron Moores Agenda ist wohl wirklich keine Downtime, kein Moment, in dem man sich zu sehr ausruhen kann, also keine Leerläufe, und deswegen hat prinzipiell, ich glaube, er hat irgendwann mal formuliert, dass fast alle BSG-Drehbücher so geschrieben sind, als müssten sie 60 Netto-Minuten füllen, also plus Werbung. Und dann eben in der Post-Production, im Editing-Prozess eben runtergekürzt werden. Und manchmal ist es eben dann nicht mehr möglich und dann gibt es sowas wie hier. Ich bin ganz dankbar für die Folge diese Woche, auch wenn es jetzt nicht in den Kanon meiner Lieblingsfolgen ever wandert, aber dass es hier so ein bisschen, so ein Ticken entschleunigt anfühlt im Vergleich zur letzten Folge, weil man merkt ja, das hat auch schlechte Konsequenzen für uns, weil wir haben ein, zwei Sachen einfach übersehen in der letzten Folge, weil alles so schnell ging. Zack, 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 zack. Punkt Fettsuit wollte ich doch sagen, dass es nicht wirklich besser wird, habe ich zuletzt gesehen, letztes Jahr in einer Serie, die mir ganz gut gefiel, aber nicht herausragend, das war Task, diese HBO-Serie, wo Mark Ruffalo...
Ja, richtig, da haben sie ja dem Dings einen verpasst.
Ja, Mark Ruffalo hat eben Mark auch Ruffalo, dort eine falsche Wampe, und ehrlich gesagt, das fiel mir auch in jeder verdammten Folge auf. Also ich mochte seine Performance, ich mochte auch die Serie recht gerne, aber jedes Mal, wenn er da stand und dann so und dann eben auch noch sich so ein bisschen schwerfällig bewegte, man merkte einfach, hier ist ein relativ schlanker Schauspieler mit einem Kissen unterm Hemd. Das ist, ich glaube dir nicht.
Ja, nein. Ja, ja. Ach ja, das ist eine Diskussion, da kann man jetzt ganz viel und ganz lang drüber diskutieren. Aber genau darum ging auch tatsächlich gestern erst ein Artikel, den ich gelesen habe, der sich eigentlich darüber aufregte, dass also das Thema aufgemacht hat, von wegen, sollen Rollen mit entsprechenden Schauspielern besetzt werden. Also was weiß ich, wenn du eine Rolle hast, die mit einem homosexuellen Hauptdarsteller, soll der dann von einem homosexuellen Schauspieler zum Beispiel gespielt werden oder von einem queeren Schauspieler oder so. Und das war ein relativ langer Artikel, den ich gar nicht so schlecht fand, also die Diskussion. Und in dem Zuge wurde dann eben auch diskutiert, und wenn, sollte das dann nicht auch gelten zum Beispiel für Leute, die dick sind oder Leute, die, was weiß ich, farbig sind oder so. Also dass
farbig, bitteschön. Also ich meine, die Diskussion, die haben wir schon geführt vor 60, 70 Jahren,
genau.
Hoffentlich.
Genau, aber das ist eben, heißt, es gibt genug Schauspieler da draußen.
Mit Behinderungen wären ein gutes
machen.
Beispiel.
Ja, zum Beispiel auch. Ja. Also die das liebend gerne machen würden und einfach auch einen Teil ihrer Geschichte repräsentieren wollen und die dann aber einfach nicht besetzt werden. Und gerade das habe ich gerade gestern drüber gelesen. Also manchmal kommt es dann doch so zusammen, ja. So vom Timing her.
Ja, ich glaube, wir nähern uns Schritt für Schritt. Ich möchte dazu auch gar nicht so viel beitragen. Ich glaube, die Blackface-Debatte, die haben wir so seit den 60ern durch. Ja, ich glaube, das letzte Mal, an das ich mich erinnern kann, war noch so als Mickey Rooney in Breakfast at Tiffany's. Aber das war auch schon 50er. Peter Sellers vielleicht auch in den 60ern hier in The Party, wo ein Inder spielte. Aber sag ich mal so, das ist, ich glaube, das Thema hier mit People of Color sind eben People of Color im Film. Das ist, ich glaube, durch. Ja. Aber der ganze Rest, du hast ja recht. Ich meine, das war ja bis vor ein paar Jahren noch so der absolute Go-To-Move für Schauspielerinnen und Schauspieler, um einen großen Filmpreis oder mehrere davon zu gewinnen, indem sie sagten, okay, ich spiele jetzt einen schwulen Menschen, ich spiele jetzt einen Transmenschen, ich spiele jetzt einen Menschen mit Behinderung.
Also da gebe ich tatsächlich jetzt gerade da ging es ganz konkret drum um den neuen Film. Ich habe vergessen, irgendwas mit Man. Hm. I'm your man, you're my man, ich weiß nicht genau. Oder It's your man, ich weiß es nicht. Aber mit Malik Rami, das war jetzt gerade in Cannes.
Malik Rami, Malik Rami, wie heißt der?
Genau, was habe ich gesagt? Egal, also oh, ja, der. Und, und der hat nämlich jetzt, ich habe mit dem so ein bisschen, also ich mag den nicht. Der hat mir nie was getan. Also das, aber irgendwie, ich finde den irgendwie unsympathisch. Aber da kann er vielleicht auch gar nichts für. Auf jeden Fall. Deswegen ist auch nicht so schlimm, wenn ich den Namen mir nicht richtig merke. Ich bin ja eh namenlos. Aber um den ging es halt gerade konkret, weil der jetzt in Kanada seinen neuen Film präsentiert, wo er eben genau so eine Rolle spielt. Und daran hat sich die Diskussion entfacht. Deswegen,
Rami Malek heißt der. Und,
danke.
Ist okay. Tatsächlich, ich schüttel Daumen.
Ist ja nicht das erste Mal, dass er eine queere Rolle gespielt hat. Hat ja relativ viele queere Rollen schon in seinem Leben gespielt und hat auch für eine queere Rolle, also als Freddie Mercury, ja auch einen Oscar bekommen.
Kein guter Film, den ich bis heute nicht gesehen. Also man hört kein guter Film, ich weiß es nicht, ich habe bis heute nicht gesehen.
Also ich finde ihn maßlos überschätzt, ehrlich gesagt, aber ich mag ja auch Malek Rami nicht, deswegen.
Rami Malek heißt er.
Rami Malek, ach verdammt, aber ich mag den ja auch nicht, deswegen es ist schwierig dann, also ich dann offen an so eine Sache ranzugehen.
Aber Britt Marie, da höre ich raus, du warst im Trend der Zeit voraus, weil du sagst maßlos überschätzt, ich glaube keiner mag den Film mehr heute. Also der war tatsächlich mal so eine Zeit lang sehr gehypt und schwamm eben auf dieser Welle von auch Auszeichnungen damit und großer Boxoffice-Erfolg wie fast alle Biopics über Musiker, die verkaufen sich auch wie geschnitten Brot. Man sagt immer so im Vorfeld, wer will denn Film sehen über Freddie Mercury? Wer will denn Film sehen über Michael Jackson? Der ist doch durch. Und dann kommt er in die Kinos und alle gehen rein. Und er spielt eine Milliarde Dollar ein. Also sowas funktioniert. Aber mittlerweile, ich glaube, keiner redet mehr wohlwollend über Bohemian Rhapsody, den Film.
Weißt du was, meines Erachtens nach, also ich rede jetzt von meiner Lebenszeit sozusagen, und dann bin ich fertig mit meinen Ausweichungen nach rechts und links. Für mich der überschätzteste Film ever, für den niemand einen Oscar verdient gehabt hätte, geschweige denn Gwyneth Paltrow, ist Shakespeare in Love.
Okay.
Ich frage mich bis heute, warum die Frau dafür einen Oscar gewonnen hat. Das fühlte sich alles für mich super nach Nepotismus an. Sorry, wenn ich das so sage, aber die Frau ist auch, also ich mag auch die Frau nicht, aber egal. Das ist immer, man verteilt dann seine Antipathie sozusagen gleichmäßig. Aber ich finde den Film an sich als Film unterhaltsam, aber ein Oscar, also naja. Aber da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen, dass Preise ja nicht unbedingt bedeuten, dass etwas gut ist.
Ach.
Wobei man hier ja sagen kann, dass der Regisseur, der ja jetzt die Regie gemacht hat für Exodus, 1 und auch 2 übrigens, ja tatsächlich auch Emmy nominiert war für den zweiten Teil, aber den haben wir ja noch nicht gesehen.
Den haben wir noch nicht gesehen, nur für den zweiten Teil. Ich habe nur mal nachgeguckt, weil ich mir auch nicht sicher war, wie da die Einreichungsformalitäten sind bei den Film- und Fernsehpreisen, aber tatsächlich man konnte nur eine Folge wohl einreichen und die haben den zweiten Teil eingereicht und der war dann eben auch nominiert entsprechend. Genau.
Manchmal ist es auch ganz komisch mit den Zeiten, also dass die dann zeitlich so ausstrahlen, dass die dann nicht mehr in den aktuellen Zirkel irgendwie reinpassen oder so. Ja.
Ich wollte doch zur Ehrenrettung von Rami Malek sagen, ich mag den tatsächlich ganz gerne, aber ich hänge einfach noch an der Erinnerung an Mr. Robot, diese Serie, die in den...
Da muss ich leider sagen, da war er wirklich gut. Das tut mir...
Ich habe die ganze Serie geguckt.
Da muss ich auch wirklich sagen.
Ich habe die Serie damals gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt, das ist so eine Serie, von der ich sage, ich weiß nicht, wie gut die sich gehalten hat, weil es eben auch sehr, sehr um damals sehr, sehr zeitgeistige, zeitgenössische Themen ging, um IT-Hacking und so weiter. Und ich weiß eben nicht, wie sich das jetzt hier 10 Jahre after the fact guckt, aber die war damals super.
Ja, genau. Okay. Das stimmt.
Und seitdem hoffe ich immer, dass er wieder mal eine gute Rolle kriegt, aber naja.
Naja, gut, ich meine, andere würden sagen, wer einen Oscar kriegt, hat gute Rollen gehabt, aber wie gesagt.
Oh, ich weiß, nicht in meiner Bubble, aber ich meine, wir sind ja eben auch so ein bisschen, ich glaube, auch reflektierter auch und denken ganz anders darüber und wissen eben, dass es hauptsächlich ein Geschäftsmodell ist und ein Ding auch guten Marketings und PRs und dass jetzt in den allerseltensten Fällen wirklich am Ende des Jahres die ausgezeichnet werden, die es verdient haben, sondern die einfach am besten vor den meisten Mikrofonen saßen, die meisten Interviews gegeben haben, deren
gute
Produktionsstudio genug Geld in die Kampagnen gebuttert hat. Also und klar, also das ist Stichwort irgendwie Oscar für Green Book. Also das ist so, das sind eben auch solche Filme da.
Ja.
Oder für diesen Apple-Film, ich weiß gar nicht, den kein Mensch gesehen hat.
Oh, aber doch, ich fand den super. Den, wie hieß
aber der? Aber schön, wenn auch.
Ich fand den gut.
Ja, nein, du kannst ihn auch gut. Ich fand, und ich fand Shakespeare in Love gut, aber tatsächlich finde ich es immer ganz cool, wenn tatsächlich auch Filme, die große Filmpreise gewinnen, auch gesehen werden. Und das war so ein Film, von dem ich glaube, 9 von 10 Leute mir sagen würden, selbst Leute, die filmaffin sind, Welcher Film? Aber gut.
Ja, warte, der heißt Coda.
Coda, ja.
So wie die Kinder von gehörlosen Eltern, genau.
Wo fahren wir?
Übrigens auch ein Remake. Sorry, nur ganz kurz.
Übrigens ich muss auch sorry Remake. Sagen, ich drifte auch mal ab her, ja.
Ja, aber übrigens nur ein Remake, weil das ärgert mich immer, dass dann, also so ein Ding wird dann halt riesengroß und berühmt und so. Hm. Und dann denke ich mir immer, das sind immer, also ich hab egal. Das war auch eine Diskussion, die ich habe gestern relativ viel über Filme diskutiert, fällt mir da so auf. Ich hatte gestern auch eine Diskussion über Remakes und warum, was ich persönlich finde, was sinnvoll ist zu remaken und was nicht. Und es hing sich nämlich auf an dem Film Ein Mann namens Uwe, den ich liebe den Schauspieler Rolf Lassgård. Rolf Lassgård ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, auch ein schwedischer Schauspieler, der aber auch international ein bisschen was gemacht hat. Und der hat mit Ein Mann namens Uwe, glaube ich, eine seiner besten Rollen in seinem Leben gespielt. Und das ist dann geremaked worden, unter anderem von Tom Hanks. Mhm. Und das Problem an dem Remake ist, dass Tom Hanks leider gut ist.
Ja, ja.
Es ist so, also, aber es ist auch eine von diesen Dingen, wo ich sage, also Remakes sind für mich halt nicht sinnvoll, wenn sie genau das Gleiche erzählen. So.
Aber ich merke schon, auch wenn uns irgendwann Battlestar Galactica ausgeht, haben wir noch so viele Themen, über die wir sprechen können.
Battlestar Galactica ist ja auch ein Remake, muss man ja sagen. Wobei ich halt immer nicht so richtig weiß, Reboot, Remake, eigentlich ist es ja ein
Im Original, ich weiß nicht, ob man das gut übersetzen kann oder adäquat, spricht Ron Moore von einem reconceptualized Battlestar Galactica.
Richtig, genau, das war ja diese Extrawurst, die er sich da selber gebraten hat, das fand ich auch geil.
Ich finde es aber auch adäquat. Ehrlich gesagt, weil er auch nie geleugnet hat, dass er natürlich direkte Elemente 1:1 inklusive aller Namen und dem grundsätzlichen Konflikt auch übernommen hat. Also es ist ja nicht so, dass er so tut und sagt, nee, und es gäbe es auch ohne das Original. Ich meine, das ist ja auch ganz klar. Es referenziert auch immer aller Orten das Original.
Vielleicht, definiere ich das auch falsch, aber ich habe für mich immer Remake definiert als quasi eine 1:1 Übernahme, ohne groß viel zu ändern, vielleicht hier und da mal etwas auf den technischen Stand von heute bringen oder so, weißt du, so irgendwie. Und ein Reboot war für mich immer quasi, wir spielen im gleichen Universum, aber wir sind großzügiger mit Änderungen, Storylines, Geschichten, die anders erzählt werden und so, wir übernehmen vielleicht mal einen Charakter oder so. Also das war für mich immer der Unterschied, deswegen ist für mich tatsächlich, wenn ich nach der Definition gehe, Battlestar Galactica, dass wir jetzt gucken, eben ein Reboot und kein Remake. Aber naja, aber deswegen ist Reconceptualization vielleicht kein schlechtes Wort dafür. Na, ich wollte nur sagen, also Reboot und Remake, deswegen, das ist ja dann, passt ja thematisch schon jetzt auch zu Battlestar Galactica. Und wir haben schon gesagt, Felix Alcala hat Regie geführt, dann lasst uns noch darüber reden, wer das Buch geschrieben hat.
David Weddle und Bradley Thompson, genau, die zwei der Go-To-Autoren von Battlestar, die eben auch ausführende Produzenten sind, ja. Ich möchte mit dir eines Tages über Remakes sprechen, weil ich habe einer meiner Lieblingsfilme sind Remakes.
Okay. Gott sei Dank wollte ich gerade sagen, haben sie auch den Titel so gelassen, wie er ist. Also Exodus, man hätte es vielleicht noch übersetzen können ins Deutsch, vielleicht mit sowas, der Auszug oder sowas, oder das Verlassen oder so, ich weiß nicht so richtig.
Der Auszug. Also, <Sehr schön.
lacht> Exodus, der Auszug aus Ägypten, also ich denke natürlich an die Bibel sofort.
Ja.
Das ist ja auch absichtlich hier, glaube ich, so gemacht, dass man daran denkt. Ich meine, gerade wir sind jetzt tatsächlich auch in der Season angelangt, du hast es ja auch schon gesagt, dass es später bei Battlestar Galactica auch sehr religiös wird. Und ich hatte auch das Gefühl, dass in dieser Folge wieder viele religiöse Elemente drin waren. Mhm. Und ich meine, es ist ja, das haben wir auch schon gesagt, nicht immer alles christlich. Aber natürlich ist die christliche Konnotation das, woran ich als erstes denke. Und mit so einem Titel, also ich meine, wer da nicht an die Bibel denkt, dann weiß ich auch nicht.
Wir haben ein bisschen Housekeeping, hatten mal längere Zeit nicht, weil wir das letzte Mal nicht wirklich gut aufgepasst haben. Und ich weiß nicht, wie es mir passieren konnte. Du bist entschuldigt, weil du hast die Folge nur einmal gesehen. Ich hatte sie letzte Woche zum dritten Mal gesehen. Es hätte mir auffallen müssen. Aber es gibt einen kurzen Austausch zwischen Lee Adama und William Adama, also zwischen dem Colonel und dem Admiral, Captain, Junior und Senior, der irgendwie komplett an mir vorbeigezogen ist und der tatsächlich es schwierig macht, nachzuvollziehen, was eigentlich der verdammte Plan ist, um die Leute von New Caprica runterzukriegen. Und ich glaube, wir haben uns beide so ein bisschen durchgestottert im Sinne von, was machen die da eigentlich, wohin soll das eigentlich gehen? Warum ist Sharon jetzt da?
Ich war total überrascht, als du dann erzählt hast, es gibt diese Szene, wo sie das nochmal genau erklären. Ja. Und ich so, habe ich einfach was anderes gesehen? War ich so neben der Kappe? Oder ging das einfach so schnell oder? Also ich dachte echt, es gibt's doch gar nicht, dass ich das verpasst habe.
Ich muss es irgendwie geschafft haben, bei beiden Durchläufen in dem Moment runter zu gucken auf mein Notizbuch und mir eben ein paar handschriftliche Notizen zu machen, um das, sodass sie komplett an mir vorbeigezogen sind. Ist also.
Aber ich meine, wenn wir das beide verpasst haben, dann mache ich den Vorwurf nicht uns, sondern tatsächlich dem Regisseur, Editor, wer auch immer das gemacht, weil offensichtlich ist ja dann, vielleicht war die Szene auch zu schnell oder es war zu viel Technobubble oder ich weiß es nicht. Also
ich
irgendwas
sag,
muss ja da
also,
gewesen sein.
Okay, jetzt, ich finde, es gibt dafür keine Entschuldigung. Ich bin doch schon auf meine Kappe. Also wenn so eine immerhin ungefähr 90-sekundige Szene fast komplett an mir vorbeizieht, dann nehme ich das auf meine Kappe. Das ist okay. Du kannst für dich entscheiden, wie du magst. Aber es gibt eine, sag ich mal, so Technobubble-Info in dieser Szene, die ist tatsächlich komplett neu. Und ihr erschafft eben eine Regel, die gab es vorher nicht. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das der Grund sein mag, dass ich das nicht so wirklich mitgetrackt habe, dafür, dass ich die ganze, der Grund gewesen ist dafür, dass ich die ganze Szene so ein bisschen verworfen habe. Und nämlich die Tatsache, dass die zylonischen Centurions nicht zwischen den humanoiden Zylonen unterscheiden können. Für die sehen die alle gleich aus. Und die wurden eben entsprechend programmiert, die Centurions, also die Toaster, damit sie eben selber kein Bewusstsein entwickeln. Und das ist eine komplett neue Info, möchte ich behaupten an dieser Stelle. Und das habe ich einfach nicht mitgeschnitten. So. Und deswegen kann eben Sharon da runtergehen auf den Planeten und sich da reinschleichen, um die Launch Keys zu klauen. Aber in Gänze. So, was ist passiert? Was ist eigentlich der Plan für die Liaison mit dem Widerstand auf New Caprica? Also, es gibt dort Thais Info, ca. 1100 und ein paar zerquetschte Sympathisanten mit der Widerstandsbewegung auf New Caprica. Das wissen die Widerständler und wir durch den geheimen Funkverkehr zwischen der Galaktika und dem Widerstand. Und die Flucht von Caprica ist aber unmöglich, weil die Zylonen die Schlüssel aus den Raumschiffen abgezogen haben, diese Launch Keys, die immer wieder erwähnt werden. So, jetzt wird der Plan gefasst, die versteckten Launch Keys zu finden. Lee empfiehlt bloß keine Waffen an die Widerständler zu liefern, weil sie dadurch sofort auffliegen würden. Das wird so stillschweigend abgenickt. Da endet einfach die Szene. Dann gibt Adama Senior den Befehl, erstmal nur einen Raptor nach New Caprica zu schicken, um weitere Schiffe zu koordinieren. Sharon Agathon, also die Galactica-Sharon, die Caprica-Sharon, genau, mittlerweile verheiratet mit Hilo, Carl Agathon, soll den Einsatz leiten, weil sie quasi unsichtbar für die Centurions ist, also die Toaster, die nicht zwischen den humanoiden Zylonen unterscheiden können. Lies Einwand, dass das Risiko zu groß ist, alle noch im All befindlichen Schiffe zu opfern und damit die Menschheit auszulöschen. Er sagt ja dann diese, das hatte ich glaube ich auch zitiert, Humanity Just Stops to Exist oder Just Stops, wird von Adama Senior akzeptiert. Er stellt nur die Galactica für einen möglichen Rettungseinsatz ab. Die Pegasus und der kleine Rest der zivilen Flotte, die sich also noch im All befinden sollen, unter Lees Kommando weiter nach der Erde suchen. Und als kleiner Zusatz in der Folge, über die wir jetzt sprechen, Exodus Teil 1, wird eben noch gesagt, dass diese Frist, quasi diese Wartefrist, bevor dann der Rest der Flotte weiterziehen soll, Richtung Erde mutmaßlich 18 Stunden beträgt. So.
Genau, weil ich glaube, dass wir den 18 Stunden das empfangen war, glaube ich, erst heute.
Und all diese Infos, so, ich glaube, so netto innerhalb von, ich würde sagen, ungefähr 3 Minuten Screentime. Es ist schon eine ganze
also
Menge.
Also total krass. Irgendwie habe ich das, also ein Teil davon kommt mir bekannt vor. Das heißt, ich muss die Szene definitiv gesehen haben. Aber irgendwie ist da auch viel über meinen Kopf drüber hinweg. Das kann also gut sein. Ich bin gerade ein bisschen amüsiert von diversen Dingen. Also zum einen bin ich total darüber, also ich weiß nicht, manchmal gibt es ja so Dinge, die amüsieren einen, wo man denkt, warum findest du es so lustig? Ich finde es gerade extrem lustig, das wusste ich, habe ich vorher irgendwie nicht so gerafft, dass die einfach die Schlüssel abgezogen haben. Das ist so geil, so nach dem Motto, wie verhindere ich, dass mein 18-jähriger Teenage-Sohn mein Auto klaut, um abends noch ins Kino zu fahren? Ja. Ich ziehe einfach den Schlüssel ab.
Ich glaube, das sind so
und
Codes,
so auch mit
so Lochkarten. Ja, ja. So.
Ja, aber trotzdem geil, oder? Ja. Also ich meine, das ist wirklich die einfachste Lösung. Also da musste ich ein bisschen schmunzeln. Also könnte man nicht vielleicht sowas hotwiren oder so, aber naja. Und,
du hast ich bin auch darüber gestolpert. Spätestens als ich hatte vergessen, wie genau dieser Plan endet. Und in dieser Folge sehen wir dann eben Sharon Agathon quasi zu so einem Art Bankschließfach gehen und das Zeug raus und dachte, ach tatsächlich, das ist so einfach. Die macht dann einfach so eine Klappe auf und da liegen die.
Ich dachte auch, ja. Und dann auch noch so. Und dann ist es ja echt wie in so einer Bank. Also dann geht sie da so rein, da sind da so verschiedene Schließfächer und ich dachte, Also das war das eine und vielleicht war es ja auch ursprünglich mal eine Bank. Also das würde ja zum Gebäude auch passen. Aber das war das eine, was ich interessant fand und was ich auch noch ganz interessant finde jetzt. Mir war auch irgendwie gar nicht klar, dass das irgendwie nur so um die 1100 Sympathisanten sind, also die eben in dieser Widerstandsbewegung ist. Was bedeutet, wenn du davon ausgehst, dass du um die 35.000 Leute da auf dem Planeten hast, es wurde ja gesagt, so um die 30.000, ungefähr 30, 35.000, dann sind das noch nicht mal 10%. Das finde ich ganz schön wenig dafür, dass die eigentlich sehr unzufrieden sind mit den Zuständen, unter denen sie leben müssen.
Ja, aber gut, es gibt ja natürlich auch immer, ich meine, das sehen wir in jeder Gesellschaft, inklusive unserer eigenen, dass eben mehr Menschen unzufrieden sind als solche, die sich da tatsächlich auch politisch oder wie auch immer eine Art Widerstand engagieren. Also das ist ja immer noch auch der geringste Teil. Also viele Leute sitzen am Stammtisch oder abends zu Hause auf der Couch und sagen, die Politik da draußen. Aber ich meine, wer geht wirklich raus und tut irgendwas? Die wenigsten. Mhm. Und ich, da kommt schon hin. Ich finde, das sind wahrscheinlich dann eher so 1-3%, die auch wirklich vor die Tür gehen dann. Und ich verstehe das. Aber ja, die Zahl wirkt gering. Und ich dachte mir auch bei der ganzen Koordination, auch der Flucht. Und in dieser Folge wird ja auch einmal formuliert, ja, wir machen quasi auch schon mal so ein bisschen hier Probedurchläufe. Und es gibt quasi so abgestellte Leute, die pro Distrikt da 500 Zivilisten koordinieren. Und dachte ich mir, aber die müssen auch alle die Klappe halten. Ne? Da darf keiner von denen ausscheren und sagen, hey, Moment mal, ich rede mal mit den Zulun und verrate denen was. Vielleicht kriege ich eine warme Mahlzeit extra. Also da habe ich schon gedacht, hier und da, das ist, das genau, die sind personell ein bisschen dünn aufgestellt für die Rettung einer fünfstelligen Zahl von Menschenleben. Aber
also. Vielleicht wissen sie, also ich meine, hier wird ja auch betont am Ende, als es nochmal darum geht, dass sie Pläne diskutieren, wie man jetzt weiter verfahren kann. Also bei den Zylonen heißt es ja auch, wir sind quasi maximal bis zu unseren Grenzen ausgelastet, was jetzt Bewachung und all die ganzen Dinge angeht, die gemacht werden müssen, um eben sowas am Laufen zu halten. Und vielleicht wissen die Leute durch die Widerstandsbewegung, also ahnen die, dass das da eben alles so, wie sagt man, dünn gestretched ist oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ja, aber es ist schon richtig. Also es fühlt sich alles so ein bisschen, ehrlich gesagt, an wie so ein Hail Mary. Also wie so eine, so eine letzte Notlösung. Also so irgendwie so, eigentlich weiß ich habe keine Chance, aber ich versuche es trotzdem. Ah ja, naja.
Das wäre aber auch angemessen Seite, für die Lage, in der sie sich befinden.
Ja, auf der anderen Seite, gerade bei sowas könnte ja so ein Plan, ich sag mal, der so unter der Hand läuft, also wenig Leute, kleine Teams, die nicht so auffallen und so, könnte dann vielleicht sogar funktionieren. Also der Überraschungsmoment ist auf der Galaktika-Seite.
Und ich glaube, du kriegst auch die letzten Zweifler tatsächlich überzeugt, wenn das durchgedrungen ist, dass zum Beispiel die Zylonen Menschen exekutieren lassen. Also wenn das erstmal durchdringt zur Bevölkerung, ich glaube, dann ist auch die Sympathie bei den Letzten auch erledigt, inklusive bei denen, die sich eben dieser
New Capricorn Police angeschlossen haben. Aber das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil ich meine, Teil läuft da mit einer Augenklappe rum. Wie offen, mehr offensichtlich, der läuft ja auch draußen ganz normal rum und sitzt da und guckt sich irgendwie diese Ballspiele an und so weiter. Also es ist ja nicht so, als ob er das geheim halten würde. Und also man sieht doch deutlich, dass der einfach ein Auge verloren hat. Und ich meine, natürlich werden die meisten vielleicht mit den Schultern zucken und sich denken, okay, keine Ahnung, der hat vielleicht irgendwie in Zylon provoziert und der hat ihn geschlagen oder der ist gefallen oder hat einen Unfall oder was. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich weiß doch, wie das ist. Auch, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es da genauso ist, wie es auf jeder, ich sag mal, halbwegs größeren Arbeitsstelle ist. Gerüchte laufen so schnell von einem Ende des Gebäudes zum anderen. Da wundert, und ich denke, das ist in so einem Lager wird es auch so sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht davon gehört haben, dass zumindest Tai also gefoltert wurde und dass ja dann auch Leute immer wieder verschwinden, das ist auch kein Geheimnis. Also, und nicht nur Kara, es sind ja noch mehr, aber vor allen Dingen Kara, die ja doch auch, glaube ich, recht prominent einfach auch in diesem Lager ist. Ja.
Kara ist ja gar nicht mehr da, die ist ja komplett da raus.
Ja, eben, die ist seit 4 Monaten verschollen und ich meine, das wird doch aufgefallen sein.
Ja, ich bin mir nicht so sicher und ich meine, ich blicke eben zurück auf die nähere und weiter in der Vergangenheit liegende Geschichte und ich meine, die Zylonen haben auch quasi diese menschliche Niederlassung in eine Art riesiges Konzentrations- oder Arbeitslager umgewandelt, jetzt was man eben auch sieht. Das ist ja auch spätestens in Folge 2 vollkommen klar, dass da einfach faschistoide Strukturen herrschen und irgendwie die Menschen da unterdrückt werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch mit Blick auf die fernere und nähere Vergangenheit, ich glaube, selbst unter solchen grausamen Lebensbedingungen ist sich noch immer, sind sich die meisten Menschen immer noch selbst die Nächsten. Und für einige heißt das eben, okay, Klappe halten, mitmachen und bei gegebener Gelegenheit eben auch gerne mal snitchen, wenn man dafür was vielleicht eine warme Mahlzeit, wie gesagt, auch rausschlagen kann. Oder das eigene Leben oder das der Kinder retten kann. Von daher glaube ich schon, dass die meisten in so einer Situation, ich sag mal von uns, jetzt nicht zwangsläufig wir beide mit eingenommen, aber unserer Gesellschaft da auch die Klappe halten würden.
Ja, ja.
Ich befürchte, also ich meine, das spricht nicht positiv für die Menschheit, aber ich befürchte, ja. Es wäre so, ja.
Aber ist doch auch der Klassiker, man fragt sich doch auch immer, würde man Zivilcourage zeigen? Und man würde gerne, aber ich glaube, man würde es eigentlich nicht. Ja. Also man würde es gerne machen, aber ich glaube, wenn man jetzt hart auf hart kommt. Nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich sagen, dass ich froh bin, dass du den Plan nochmal erklärt hast, weil ich tatsächlich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, aber jetzt ist es auch alles etwas, wie sagt man, stringenter. Also ich will nicht sagen, es ergibt mehr Sinn, aber es hat zumindest Hand und Fuß. Also das ist schon mal ganz gut. Und es gab ja mehrere Szenen auch letzte Woche, wo ich gesagt habe, das muss ich mir nochmal angucken.
Ja.
Und eine davon war ja die, wo Sharon Sam begrüßt.
Ja.
Also, und wo ich ja noch irgendwie den Eindruck hatte, die kennen sich, und sie meint ja dann zu ihm auch noch, it's been a while, wo ich noch dachte, hä, woher kennen die sich? Die wirken total vertraut, haben die eine Vorgeschichte? Und du hattest ja spekuliert, dass es vielleicht sein könnte, weil sie ja grundsätzlich auch Kontakt mit der Widerstandsbewegung hat.
Ja.
Vielleicht ist Sam ja ihre Go-To-Person, also dass sie mit ihm auch öfter irgendwie gesprochen hat oder wie auch immer.
Nee, ich hatte auch kurzzeitig überlegt, dass es mit ins Housekeeping zu nehmen, und da dachte ich, wir ignorieren es einfach, aber jetzt, wo du es ansprichst, Sharon und Sam Anders haben sich getroffen, und zwar in der Galactica-Timeline vor sehr, sehr langer Zeit, nämlich vor dem Zeitsprung bei der Rettungsmission für den Widerstand auf Caprica, aber in unserer Zeitrechnung erst in der vorletzten Folge. Also ich glaube, die haben keine Dialogszenen, die beiden, aber sie sind beide auf Caprica, das heißt, sie kennen sich. Ja, vor diesem Rettungseinsatz, da waren ja auch Kara dabei und Hilo dabei, und am Ende taucht dann Pater Cavill auf und sagt, lasst uns beten, und genau. Das war die Folge. Und deswegen auch völlig legitimerweise dieses It's been a while, Sam, ja.
Du hast es vorhin schon gesagt, man hatte so ein bisschen, also das Gefühl, diese Serie oder diese erste Folge war etwas entschleunigter. Mhm. Ich finde nicht, man kann sagen, sie war entschleunigt, weil wir haben doch eine ganze Menge Kram gekriegt. Aber tatsächlich hat man sich Zeit genommen, um auch Storylines kurz anzureißen, die vielleicht später noch eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Storyline mit Kara und ihrer vermeintlichen Tochter.
Ja.
Das hätte man theoretisch auch rausschneiden können, weil es hat für diese Story, die hier aktuell erzählt wird, erstmal keinen Mehrwert. Vielleicht wird da noch was in Folge 2 draus, ich weiß es nicht. Aber das hatten wir jetzt in dieser Episode, in diesem ersten Teil öfter, dass bestimmte Dinge einfach kurz angerissen worden sind und dann einfach nicht weitererzählt worden sind. Vielleicht dann nächste Woche auch neu aufgenommen werden. Oder aber, was mir auch aufgefallen ist, ich fand teilweise auch die Szenen so ein bisschen zerrissen. Sie fühlten sich so ein bisschen zerrissen an. Also gerade auch diese ganze Storyline mit Lucy Lawless, lass mich den Cheat Sheet öffnen, wie heißt die?
Diana. Diana Beers.
Diana, genau.
Nummer 6.
Das fand ich,
nicht
das
6, 2. 3, Entschuldigung.
3, genau. Das war zwischendurch, hatte ich das Gefühl auch so ein bisschen, es fühlte sich so ein bisschen zerstückelt an. Aber vielleicht hatte ich auch nur das Gefühl.
Es mag auch daherrühren, dass das eigentlich ein wohl Handlungsstrang war, der geplant war für Folge 2 am Abgrund, Precipice, und den sie in diese Folge reingeschoben haben, weil sie meinten, das wäre ja eh alle schon zu voll gewesen. Meinung, der ich beipflichten würde, wenn man sieht, dass wir eben auch einiges verpasst haben in der letzten Folge. Also die war voll genug, wenn das auch noch darin gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich zu viel gewesen. Aber ja, du hast vollkommen recht. Vor allem hat mich eben die Tatsache überrascht, damals, jetzt nicht mehr so sehr, ich habe das jetzt zum zweiten, dritten Mal gesehen, dass eben Zulon offenbar träumen können und auch immer Albträume haben oder Visionen.
Ich frage mich aber auch, ist das ein Traum oder ist das eine Vision? Und wenn es eine Vision ist, das war nämlich auch mein Gedanke, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mitbekommen, dass Zylonen Visionen haben.
Hm.
Wir hatten ja bei Six schon auch Visionen, die wir gesehen haben, wo wir aber nicht ganz sicher waren, weil Six oder Head Six Vision oder psychischer Zusammenbruch von hier unserem Präsidenten oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war ja alles so ein bisschen schwammig, man kann das nicht so zuordnen und so, aber zumindest haben wir schon mitbekommen, dass Zylonen doch durchaus so visionsartige Träume haben, und dann frage ich mich nämlich, ich habe mich tatsächlich dann gefragt, ob das irgendwie ein Zeichen dieser Spezies ist, oder, also was ist das? Und es ist ja nicht nur ein Zylone, bei dem das ist. Als Six das hatte, dachte ich mir noch so, okay, die ist vielleicht irgendwie special. Und
genau das,
so. Aber jetzt haben wir ja hier noch eine zweite Zylonin, die genauso Visionen hat. Und ich frage mich, ob das, also könnte man das als es wird wahrscheinlich nie erklärt, wäre ja auch blöd, das zu erklären. Mhm. Aber ist es so ein Nebeneffekt dieser Spezies, dieser Entwicklung dieser Spezies? Was ist das? Oder soll ich tatsächlich dieser ganzen religiösen, ich sag mal, diesem ganzen religiösen Gedöns auf den Leim gehen und sagen, ja, es ist eine Vision von Gott, oder Propheten oder wem auch immer. Also irgendwie, ja. Und also, weil ich glaube nämlich, dass Zylonen normal träumen, glaube ich eigentlich nicht. Wir haben bisher immer nur so diese prophetischen Träume gesehen.
Ja, ja. Du hast natürlich vollkommen recht, indem du nochmal ganz klar gemacht hast, auch Six, also Caprica Six, hatte eben auch schon Visionen von zukünftigen Geschehnissen oder Dingen, die da kommen mögen. Ja. Aber in dieser Form haben wir es noch nicht erlebt und wir waren ja bisher der Auffassung, dass eben vor allem eben Caprica Six eine besondere Zylonin ist. Also eben so ein eine Ungleiche unter vielen oder Gleichen. Und dass wir das eben jetzt hier quasi so beiläufig erzählt bekommen und hier Deanna Beers, also Lucy Lawless, beim Schlafen zu gucken und sie dann geplagt wird von Albträumen, das ist tatsächlich neu und heißt ja wohl, dass es allen Zylonen so geht, nehme ich mal an. Also dass auch Bruder Cavill oder Lioben da, der Waffenhändler, der gerade Kara quält, dass auch dem das auch so gehen kann.
Ja, oder müssen die, oder ich weiß nicht, wenn das vielleicht irgendwie, also es ist jetzt wahrscheinlich viel zu weit alles gedacht und es interessiert ich hätte auch keinen, aber wenn das ein Schritt auf so eine Art Schritt auf der Evolutionsstufe der Zylonen ist, sozusagen, muss man dann an einem bestimmten Punkt in seiner Entwicklung sein, damit man diese Träume bekommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Cavill solche Träume hat. Also dann müsste er ja schon sehr ignorant sein.
Cavill scheint mir eher dafür, dass er eben auch so eine dominante Rolle zu haben scheint, innerhalb dieser humanoiden Zylonengruppe relativ schlichter Typ zu sein, weil er ist eben so charakterlich, finde ich, eher unterkomplex im Vergleich zu einigen anderen. Also ich finde eben Deanna oder Six sehr viel komplexer in ihrer Figurenzeichnung. Und natürlich auch Sharon, also Boomer. Mhm. Und Cavill ist einfach nur so ein Baddie. Also der ist einfach, der will eigentlich im Grunde nur hier, sagen wir mal, hier shrink down humanity to a more manageable size und hat gerne Sex mit Ellen Tai und macht gerne harte Sprüche, so von wegen, wir kriegen das in den Griff, schießt sie alle nieder und so weiter. Aber bisher so als Charakter, als Figur so ein bisschen unterkomplex. Ja. Ich weiß nicht, ob der träumt.
Ich finde es eigentlich verschenktes Potenzial, weil ich tatsächlich die Tatsache, dass zumindest eine Cavill-Figur, wir wissen ja nie so genau, welchen Cavill wir jetzt hier vor uns sitzen haben, aber also, dass zumindest der Pater Cavill viele Jahre vermeintlich als Priester gearbeitet hat, das finde ich hochfaszinierend. Oder, also auch als Priester in dieser Meergott-Religion, wo ja auch die Bemerkung, und ich glaube, das war die Webisode, ich verwechsel die ja immer alle, aber ich glaube, das war in der Webisode, wo die eine Frau zur anderen ja auch meinte, dass ihr Mann so enttäuscht sei von Religion, weil Pater Cavill ja sich als nicht als falscher Priester rausgestellt hat, sozusagen. Und das hätte ich tatsächlich einen sehr, sehr interessanten Aspekt gefunden, wenn wir da so eine halbheilige Figur gehabt hätten. Aber das hatten wir dann ja nicht. Hat sich herausgestellt, dass der Pfarrer der Schlimmste von allen ist. Oder Priester, entschuldige, Pfarrer, Priester, ich weiß nicht.
Ja.
Die Katholiken unter euch werden sich wahrscheinlich schütteln. Ich glaube, da gibt es auch einen Unterschied in der katholischen Kirche, oder? Pfarrer ist, glaube ich, das eine ist evangelisch, das andere ist katholisch irgendwie.
Ich habe es immer so verstanden, dass der Pfarrer unter dem Priester steht und dass tatsächlich dabei um die größte Gemeinde dreht. Aber das weiß ich nicht tatsächlich. Ich weiß, dass der Pfarrer, der Pfarrer, der unserer katholischen Gemeinde, also was heißt unserer, meiner ehemaligen, also in dem unterfränkischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, der Vorstand, das war eben Pfarrer und zu dem hätte keiner Priester gesagt. Das war immer der Herr Pfarrer so und so. Pfarrer Fischer.
Ja, ist Priester auch.
Schöne Grüße, viele Jahre tot, gehe ich davon aus.
Ich dachte immer, Pfarrer ist evangelisch und Priester ist katholisch und Pater ist italienisch quasi.
Interessant. Ja, galaktikapodcast@gmail.com. Genau. Schreibt uns. Oder auch nicht. Lass uns mal die Handlung abfrühstücken, weil ich glaube, sonst wird das ein bisschen unstrukturiert, weil es passiert ja so einiges und ich glaube, wir tun zumindest gut daran. Die anderen Handlungsstränge sind so ein bisschen miteinander verwoben, aber wir können einen relativ klaren Schnitt oder Zäsur machen, nach der, sag ich mal, missglückten Exekution durch die Zylonen. Will heißen Missglück für die Zylonen und ein voller Erfolg für die Menschen. Da trägt sie nämlich Folgendes zu. Der Widerstand hat in Erfahrung gebracht, dass die Zylonen ungefähr 200 Zivilisten plus minus hinrichten lassen wollen, um nach den Attentaten auf zylonische Machtzentren ein Exempel zu statuieren. Unter Führung von Chief Tyrell bricht eine Gruppe Widerstandskämpfer auf und Widerstandskämpfer, nicht Kämpfer, und kann die Exekution von unter anderem Kelly Tyrell, also der Frau des Chiefs, Laura Roslin und Tom Zarek, verhindern. Das ist die Kurzfassung dessen, was so ungefähr die ersten 15 Minuten einnimmt. Immer wieder, wir haben quasi zwei Schusswechsel. Ich weiß nicht, ob es so ganz glücklich im Editing gelöst ist, dass man tatsächlich hier dieses Feuergefecht mit Zylonen auf beiden Seiten, also einmal hier eine Exekution verhindern, auf der anderen Seite Angriff der Zylonen auf die Liaison von der Galactica, ob das so gut gelöst war, aber lass uns angefangen mit der Exekution. Für dich befriedigend oder?
Es war alles sehr antiklimaktisch.
Ja.
Also ich meine, wir haben uns ja dann gedacht letzte Woche, dass da wahrscheinlich, also dass da wahrscheinlich kein wichtiger Mensch stirbt. Also vielleicht, ich hätte gedacht, vielleicht könnte noch Kelly draufgehen, weil die ist nur so semi-wichtig.
Also Gemma lässt Kelly frei, lässt sie ziehen, sie rennt los, sie sehen, wie sie
in
den Wald rennt.
Ja, dass sie dann irgendwie angeschossen wird oder so. Ja, ich habe mir halt gedacht, also von der emotionalen Fallhöhe wäre natürlich Roslyn oder auch Sarek tatsächlich etwas höher gewesen, also Roslyn wahrscheinlich am höchsten, aber Kelly wäre dann gleich auf Stufe 2 für mich gewesen. Also ich meine, ich hänge jetzt nicht besonders an Kelly, aber ich hänge an ihr auf jeden Fall mehr als an Tom Sarek. Mhm. Und das heißt, wenn sie erschossen worden wäre, dann hätte ich schon ein bisschen, also wäre ich schon ein bisschen traurig gewesen. Aber am Ende stellt es sich heraus, es ist zumindest kein wichtiger erschossen worden und allen wurde gerettet und natürlich hat dann der Chief auch irgendwie seine Frau noch gerettet. Mhm. Ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, also die Widerstandstruppe, die da unterwegs ist.
Wir springen eine Stunde zurück. Der klassische Move, den wir öfter schon gesehen haben und in tausend anderen Serien. Ne? Die Folge Nummer 2 am Abgrund, über die wir letzte Woche sprachen, endet und dann one hour earlier.
Ja, ja, genau. Aber die Widerstandstruppe, wo Tyrell ja dann auch dabei ist, also die hat ja auch ihre Schusswaffen im Anschlag. Aber, und also natürlich wollen sie die Menschen, die da vorgeführt werden quasi, verteidigen vor den Zylonen. Aber offensichtlich, also
die werden nicht vorgeführt, die sollen erschossen werden.
Also ich stotter jetzt hier so rum, weil mein Eindruck war, dass es denen scheißegal ist, ob Zivilisten dabei draufgehen, weil doch eigentlich, also, ja, es fühlte sich so ganz, also Kelly wird ja fast erschossen, aber von der Widerstandsbewegung oder nicht von den Zylonen.
Aber das ist ja, ich glaube, das war einfach nur, um ein bisschen mehr Spannung rauszukitzeln. Es ging schon.
Ja, das war halt so Friendly Fire, aber es fühlte sich so an, als ob den Widerstandskämpfen im Grunde egal ist, wenn dann halt nebenbei ein Zivilist draufgeht. Ich meine, dass das natürlich nicht das ist, was sie wollen, das ist mir schon klar, aber es war so ganz komisch inszeniert, fand ich.
Ich glaube, okay, bei der komischen Inszenierung gehe ich mit. Wenn das so ein Eindruck ist, dem kann ich auch schlecht widersprechen, dann ist es wahrscheinlich auch so gewesen in deinen Augen. Ich fand es auch nicht ganz glücklich im Editing, jetzt hier, wie es gelöst wurde, aber ich glaube, der Gedanke war schon. Die Frage stand dahinter nach dem größeren, nach dem wichtigeren Gut. Ist es das vieler Menschenleben, die Rettung vieler Menschenleben? Und dabei geht eben Kelly quasi bei drauf, zufällig, weil sie eben direkt in die Schusslinie läuft.
Ja, also
oder
ich
warten
meine, sie geht ja nicht drauf, aber ja.
Ja, aber wir haben eben quasi schon so wieder so eine Countdown-Situation. Ne? Da kommen die Toaster, holen ihre Knarren raus und 3, 2, 1 und dann wird geschossen. Und dann ist immer die Frage, wie lange wartet man? Und das fand ich tatsächlich so ein bisschen unglücklich gelöst, weil es hieß, ja gut, da kommt Kelly angelaufen. Sie haben sie freigelassen, was ist da passiert? Egal, Chief Tyrell springt hinter dem Vorsprung da hervor, sagt seiner, Celix heißt, glaube ich, die Schauspielerin taucht immer wieder auf. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Die ist bis zur vierten Staffel, bis zum Ende der Serie wirklich dabei. Und die ist immer so für 3, 4, 5 Folgen pro Staffel dabei.
Ja, weil ich dachte nämlich auch so, das Gesicht kenne ich. Das Gesicht kenne ich. War die schon mal im Bild?
Nee, die arbeitet tatsächlich im Team hier, die ist Ingenieurin hier im Deckteam. Und die taucht seit der ersten Staffel auch immer wieder auf. Ich habe ja bisher keinen Namen zuordnen können. Celix heißt die Figur. Und sagt, ja, warte noch kurz, irgendwie 10 bis 5 und dann schieß. Egal, ob du mich triffst oder Kelly. Hauptsache, wir retten die anderen Zivilisten. So.
Sie hat immerhin einen Namen gekriegt, die Figur. Das ist ja schon mal mehr als so manche andere.
Ja, immerhin. Und dann rennt er eben los und da habe ich so ein bisschen Zähneknirschen gehabt, weil dann kommt dieses 10 bis 5 und dann ist so 1001. Und du hast eben
1 Mississippi, 2 Mississippi.
Du hast eben schon vorher gesehen, wie quasi hier die Toaster, die Zetorions, ihre Waffen auf die Gruppe hier von unschuldigen Menschen richtet, die auch, das muss ich leider kritisch anmerken, das sind nicht gut 200 Leute. Ich weiß nicht, was
und die sind auch viel zu wenig ängstlich, finde ich. Also ich würde ja wenigstens versuchen, wegzurennen.
Ja, ein bisschen mehr Schrei wären auch gut gewesen. Aber dann muss man vielleicht auch den Statisten extra was zahlen. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich bin bis letzte Woche davon ausgegangen, dass es eben mehrere quasi so Abtransporte gibt in diesen Lastern. Mhm. Und in Summe sind das eben gut 200 Leute.
Ja, jetzt, so hatte ich es auch verstanden.
Jetzt muss ich mir, die einzige Erklärung, die aber wohl jetzt möglich ist hierfür, ist, dass die in mehreren Schichten quasi hinrichten lassen wollten. Und erstmal
da
so 20.
Oder an verschiedenen Orten, aber das glaube ich.
Ja, das glaube ich nicht. Da muss ja,
logistisch wäre das ja.
Da muss ja parallel an 10 anderen Orten irgendwo retten. Rettungsansätze geben, das wird sich geben. Deswegen denke ich mal, es wird Schichten gegeben haben. Die werden gesagt haben, okay, lad erstmal die ersten 20, 30 auf. Da sind zufällig all die wichtigsten Leute dabei, die wir alle kennen. Und wenn die gerettet werden, eben in dem Fall, dann machen wir gar nicht weiter. So.
Also ich meine, du hast recht, diese ganze Tyrell-Kelly-Geschichte war halt, um so ein extra bisschen Spannung reinzubringen. Da dachte ich mir auch, okay, hätten wir uns auch sparen können. Wir wissen, dass der Chief seine Frau offenbar abgöttisch liebt und auch für sich für sie opfern würde. Das war dann okay. Was ich ehrlich gesagt witzig fand, war, als Laura, Roslyn und Tom Sarek nachdem sie sich dann so aufrappelten, kurz nochmal geflirtet haben, eine Runde. Und ich dachte, Leute, geht da bitte nicht hin.
Achso, ich dachte, ihr nehmt euch ein Zimmer.
Nein, ich dachte nur so, nein, ich will die nicht als Paar sehen. Wobei, ich glaube, ich finde es ganz lustig, weil bei Rosalind habe ich immer das Gefühl gehabt, auch schon in früheren Seasons, flirten ist für sie so eine Übersprungshandlung. So ein bisschen wie wenn sie sich auf Reden vorbereitet und dann anfängt zu lachen, weißt du? So habe ich das Gefühl, dass Flirten so eine, ach komm, ja, wir sind hier gerade in einer lebenswichtigen Situation, lassen wir mal eine Runde flirten. Das ist auch Jahre her, dass mich eine Frau niedergerissen hat und auf mir gelandet ist. Ist gut.
Ich weiß auch, ja, das wirkt so ein bisschen wie,
ich fand's amüsant, ich fand's nicht schlimm.
Nee, es wirkte so ein bisschen wie ein Spruch aus der alten Battlestar Galactica-Serie.
Ja, stimmt. Hast recht, stimmt.
Aber passt
ja.
Vielleicht
hat auch dann
was.
Der richtige Schauspieler delivered, sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, ja, es passt. Ja. Okay, womit
vielleicht ist es ja auch ein Zitat, you never know.
Ja, ich finde es ein bisschen, ist tatsächlich mein einziger maßgeblicher Kritikpunkt oder sogar, sag ich mal, die Sequenz der Ereignisse, die mir nicht gefallen haben an dieser Folge, ja. Die ich im Großen und Ganzen wirklich gelungen fand, auch dramaturgisch. Da gibt es viele, viele hübsche Momente, aber das wirkt eher so ein bisschen nach, okay, wir haben jetzt hier einen Cliffhanger und wir müssen den irgendwie so pragmatisch irgendwie geht, auflösen. Und das wurde hier eben gemacht mit so ein bisschen Redconning auch. Heißt, nämlich die Ereignisse, die wir sehen in der letzten Folge, sind nicht genau die wir hier zu sehen bekommen. Erstmal eben hier genau die Offenbarung der Tatsache, dass die Tyrell und andere Widerstandskämpfer eben wissen von dem Plan, die hinrichten zu lassen und eben dann quasi schon so mit Waffen im Anschlag da den auflauern, den Trucks der Zylonen. Und dann eben auch dieser Fake-Out da rund um Kelly, die in den Wald läuft und hier Pistolengeratter.
Ja, aber dafür, dass Kelly theoretisch weggelaufen ist, war sie viel zu nah an der Truppe dran.
Ja, das habe ich
als
mir
sie eben auch. Da dachte ich denke, die ist weggerannt. Was machten die da jetzt schon wieder?
Das ist perspektivische Verzerrung. Ich dachte auch, die gucken eben von vorne drauf mit einem Fernglas und sieht das irgendwie komisch aus. Genau, weil in die letzte Folge endete eigentlich mit der Einstellung, von der man annahm, sie ist hunderte von Meter entfernt. Von dieser Kiesgrube da, in der die hingerichtet werden sollen. Und schon in so einem Waldgebiet. Und dann sehen wir eben diese Folge und anscheinend ist sie gerade mal 20 Meter weit gekommen. So sieht's aus. Aber ja, das ist...
Ja, aber also das war okay. Es war eine okaye Auflösung. Es war halt sehr antiklimaktisch, weil am Ende irgendwie keiner gestorben ist und alles sehr undramatisch war, trotz der Tyrell, ich bringe meine Frau aus der Schusslinie Aktion. Ja, aber das war okay. Also das ist quasi check, so abgehakt. Ja.
Zwei Kleinigkeiten möchte ich noch erwähnen in dem Kontext. Ich fand den Spruch ganz süß hier von Saltai, glaube ich. Der sagt hier, Chief Tyrell, du musst dich hier um Kelly kümmern, um ihr Leben retten. Du willst nicht, dass das Alan und ich dein Kind aufziehen. Glaub mir, das willst du nicht. Was ich ganz lustig fand tatsächlich. Und dass eben hier Cavill einen relativ grausamen Tod stirbt und sie ihm eben keinen Gnadenschuss verpassen und er nochmal um sein Leben betteln darf. Und dann später das eben auch wieder so in seiner Argumentation gegen die Menschen verwendet und sagt, ja, guck mal, die haben mich so elendig verrecken lassen. Weißt du, wie schmerzhaft das ist?
Ja,
das
und sie hat noch gesagt, ich hoffe, es tut ordentlich
weh. Ja, diese Menschen, diese empathielosen Bastarde, diese Schweine. Und ich dachte, ach ja.
Ist ja nicht so, als wolltest du besagten Menschen gerade umbringen, weißt du?
Also ich dachte es war auch so, gerade,
hallo?
Also ja. Das ist so.
Naja, ich finde, bei Cavill merkt man sehr deutlich, dass er halt einen komplett anderen Standard ansetzt und dass er halt in zweierlei Maß misst, weil für ihn sind die Menschen halt nichts anderes als irgendwelche Tiere oder irgendwie, keine Ahnung, also irgendwie Ungeziefer unter meiner Sohle, also die trete ich platt so. Das ist ja, aber Cavill ist ja auch derjenige, der vorgeschlagen hat, dass sie, damit alles besser zu managen geht, einfach alles runterbomben auf 1000 Einwohner und dann haben sie auch keine Probleme mehr, die alle zu beherrschen sozusagen und zu reglementieren. Mir war tatsächlich nicht ganz klar, das wurde dann später natürlich in dem Monolog, den Cavill geführt hat, klar, dass er gestorben ist, weil er war ja eigentlich nur angeschossen. Dann meinte ja eben diese eine Frau halt zu ihm, die Soldatin, ich hoffe, es tut ordentlich weh. Ja. Und dann war ja quasi Abblende. Und dass er dann aber an diesem vermeintlichen Armschuss oder, also ich weiß, sah sehr undramatisch aus, ehrlich gesagt, mehr so wie so eine Fleischwunde, dass er daran dann gestorben ist, das fand ich dann ein bisschen überraschend.
Ja.
Aber,
er ist irgendwann verblutet. Interessant fand ich seinen Hinweis später darauf, dass jeder Download und Upload im neuen Körper schmerzhafter ist oder unerträglicher ist als der vorherige. Und da fragte ich mich eben auch, okay, ist es wieder mal einfach nur so ein absolutes Hirngespinst von Cavill und ein Manipulationsversuch, um zu sagen, okay, diesmal war es besonders schlimm und die Menschen müssen ausgerottet werden. Oder ist es eben wirklich so, dass eben jeder Upload für die Zylon unerträglicher ist und dass es eben nicht so ist?
Ich hatte auch, also ich war mir nicht ganz sicher, ob es hier um eine Steigerung geht oder einfach darum, dass jeder Upload grundsätzlich ja unangenehm ist. Also das haben wir auch schon gesehen, dass das körperlich einfach sehr unangenehm, vielleicht sogar auch potenziell schmerzhaft ist. Und das halt dann bei jedem, also das dann tagesformabhängig, mal hast du einen guten Upload, mal hast du einen schlechten Upload. Meistens hast du, und er hatte halt einen sehr schlechten Upload, weißt du, so nach dem Motto, mein Kopf irgendwie hat mich gekillt, aber vielleicht kommt es auch drauf an, was du gestorben bist. Also mit dem Kopfschuss hast du
also vielleicht... Also du meinst, wenn du vergleichbar zu, wenn du mal wieder ins oder einer von uns ins Blutlabor musst und Blut abgenommen bekommt und mal sticht eben die Assistenz da sauber und mal eben daneben und man kommt mit
Ja, so nach dem Motto, mal tut der Fuß weh, wenn du aufwachst, mal tut die Hand weh, mal tut der Kopf weh. Ja. Und diesmal war es halt besonders unangenehm, weil er hatte irgendwie stechende Kopfschmerzen oder irgendwie glühend weiße Schmerzen oder whatever. Aber ich glaube, grundsätzlich ist eben dieses Resurrection-Ding sehr unangenehm.
Ich glaube, ja, das haben wir ja auch vermittelt bekommen der Caprica-Folge mit den Zylonen am Ende der zweiten Staffel. So, zweiter Handlungsstrang, der in den dritten greift, aber dazu gleich mehr. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu trennen in eine, von wegen hier Shrinkdown to a more manageable size, auch die Storyline in eine etwas handelbarere Größe zu schrumpfen. Ja. Und ich hoffe, ich war erfolgreich. Nach dem Treffen mit den Widerstandskämpfern um Samuel Anders und einem verlustreichen Feuergefecht mit zylonischen Centurions auf New Caprica bereiten Sharon Agathon, Sam und ihre Alliierten die Umsetzung des Plans zur Bergung der Launch Keys für die auf New Caprica gelandeten Flottenschiffe vor. Alan Tye sitzt derweil alles im Kellerverlies aus, nachdem entdeckt wurde, dass sie den Zylon unter Bedrohung des Lebens ihres Ehemanns den Standort des Treffens des Widerstandes mit dem Galactica-Außenteam verraten hat. Das ist eine relativ kurze Szene, muss man sagen, aber die wird eben auch, kann man sich denken, später noch relevant, wahrscheinlich im Teil 2.
Ja, und sie wird natürlich auch verhaftet, in Anführungszeichen, ja gar nicht von Saul, der das ja gar nicht weiß, sondern Sam ist da derjenige, der ja mit Sharon feststellt. Also das fand ich nämlich auch so krass. Als Sam und Sharon sich darüber unterhalten, dass sie verraten wurden, ist der allererste Go-To-Gedanke für Sharon Alan.
Ja.
Also sie kommt gar nicht auf, das ist sofort, sie weiß sofort, das ist Alan. Mhm. Also offensichtlich sind da schon, also wie sagt man, Verdachtsmomente da und sie konnten es bisher noch nicht beweisen. Und aber ich meine, in dem Fall ist es ja auch glasklar, weil in dem Raum waren Sam,
ja, Tyrell, Saul Tye und Alan Tye.
Richtig. Ja. Und danke. Ich habe gerade überlegt. Aber ja, genau. Und Tyrell hatte ich vergessen, aber der war auch da, stimmt. Und genau, und dann bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als dass es dann einer von den Vieren gewesen sein muss. Sam weiß, er selbst war es nicht. Saul hätte ich es jetzt auch nicht zugetraut. Und also Saul und Tyrell, glaube ich, sind da, raus aus dem Verdachtsmoment, dann ist es auch sofort Ellen. Aber dass Sharon da sofort auch sagt Ellen, das hat mich gewundert ein bisschen. Also, dass da nicht noch mehr Diskussion irgendwie war.
Tja. Ich überlege immer noch mal.
Wer ist die Schlange?
Nein, das nicht. Es wird ja auch nochmal referenziert, der Moment, in dem eben hieß, okay, hier sind die Pläne, wir müssen sie verbrennen. Hier, Ellen, das macht sie und sie muss sie dann entwendet haben. Das macht sie noch eindeutig, wer es war, weil die anderen
haben gar nicht die Möglichkeit. Ja, und auch, dass es seine eigene Handschrift ist und so. Also er erklärt ja, dass es auch Pläne sind etc.
Also das ist schon relativ wasserdicht, sage ich mal, die Indizienkette. Ich
würdest du deine eigene Handschrift erkennen?
Ja.
Okay.
Eindeutig. Ja, ich bin ein Mensch, der unglaublich viel schreibt tatsächlich. Ich habe hier kiloweise Notizbücher im Schrank stehen. Ich notiere mir fast alles handschriftlich und deswegen, ja, ich gucke auf meine eigene Handschrift jeden Tag 2 bis 3 Stunden, glaube ich. Also,
ja.
Ich glaube schon, ja.
Also spezifische Buchstaben und sowas natürlich, aber ich weiß nicht, ob ich auf den ersten Blick, ich weiß es nicht. Müsste ich jetzt mal mir echt Gedanken machen drüber. Wahrscheinlich schon. Ich meine, ich habe meine Handschrift ja sehr viel in meinem Leben gesehen, aber ja, okay.
Aber an welcher Stelle die wichtigste aller Fragen, hat sich Tyrell den Bart abrasiert? Wann hat er das gemacht? Als es hieß so, okay, hier, guck mal, ich weiß nicht, nachdem
ich
Kelly...
Ich meine Frau, ich muss gut aussehen. Ja, genau.
Während Kelly wahrscheinlich oder auf den Laster gepackt wurde, hat er gesagt, okay, ich rasiere mich mal und gar nichts mitbekommen.
Ja.
Egal. So. Genau, in dem Kontext, es ist so ein bisschen viel, es ist sehr expositorisch, muss man sagen. Es gibt viele Szenen eben, in denen vor allem Sharon und Sam sich darüber unterhalten, was als nächstes zu tun ist und wie das zu koordinieren ist mit der Galaktika.
Wie kommst du rein? Warum glaubst du, dass du überhaupt nicht auffällst, etc., etc.?
Ich fand es trotzdem nicht ununterhaltsam, ehrlich gesagt. Also es war ganz gut gemacht.
Aber also ich finde die Dynamik zwischen Sam und Sharon tatsächlich ganz spannend. Mhm. Ich finde, die haben eine ganz gute Chemie so auf dem Bildschirm. Jetzt gar nicht romantisch, sondern einfach so generell fand ich es auch ganz gut. Ich habe natürlich kurz übersehen, woher sie plötzlich wusste, welches Fach sie öffnen muss. Dann habe ich zurückgespult. Diesmal habe ich zurückgespult und habe mir die Szene nochmal angeguckt und da sagte sie ja, also wenn sie das Gebäude betreten hat, dann lockt sie sich quasi da in das System ein und da wird sie dann erfahren, in welchem Bankschließfach die Schlüssel liegen.
Ja, ja. Aber auch, das ist einfach so ein bisschen weggeschrieben. Ich glaube, es fällt auch eine Dialogzeile à la, ja, es ist naheliegend, dass die Launch-Keys oder was auch immer, das sind wahrscheinlich Codes oder so Lochkarten, Schlüsselkarten, wie auch immer. Also nicht Keys, nicht Autoschlüssel im eigentlichen Sinne, also Schlüssel.
Ja, aber es passt ja zu der veralteten Technik, dass es vielleicht sogar, am Ende sind es noch Lochkarten oder
es wird dann wie selbstverständlich geäußert, die Mutmaße, die sich auch als wahrhaftig entpuppt, dass die im Detention Center aufbewahrt werden. Und auch das war so wieder so ein Drehbuchmoment, wo ich dachte, ja, okay, das vermutet ihr, aber woher wisst ihr das?
Von aber das ist doch eigentlich die Zentrale, oder? Obwohl sie könnte auch im, aber das war ja aber doof, die da auf.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht irgendwie der naheliegendste Ort, der irgendwie, ist es eine gute Wahl? Wäre es nicht irgendwie cooler oder schlauer zu sagen, wir verbuddeln die irgendwo in der Wüste? Oder statt zu sagen, okay, wir bewahren die auch dort auf, wo. Aber gut, sie müssen ja auch drankommen, stimmt. Es könnte ja auch mal.
Also und zwar muss da jeder drankommen können. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also dadurch, dass ich jetzt immer so diese Parallele mit einem Autoschlüssel und einem Auto quasi im Kopf habe, ich würde ja lachen, wenn sie dann die Launchkeys irgendwie in ihre Finger kriegen und starten wollen und dann ist die Batterie leer oder so. Aber wir sind ja in der Zukunft, da gibt es sowas wie leere Batterien nicht. Aber grundsätzlich, also das, man kann, wenn man das auseinandernimmt, da gibt es hier und da schon das ein oder andere Logikloch. Aber grundsätzlich hat das für mich eigentlich alles ganz gut funktioniert.
Ja, für mich auch tatsächlich. Wie gesagt, sehr expositorisch, sehr, wir bereiten hier quasi mal so die Story vor für Teil 2 dieses Zweiteilers. Aber dadurch, dass sie eben getragen wird von kompetenten Schauspielern und auch die Sets recht gut sind, also das muss ich auch mal sagen, da fällt schon auf, ich habe jetzt irgendwie hier nicht mitgeschnitten und Ron Moore äußert sich auch nicht dazu, weil ich glaube, so aus produktionstechnischen Ding ist er auch mal so ein bisschen raus, das macht eben sein Co-Showrunner, also David Icke für ihn. Aber ich meine schon hier und da gesehen zu haben, die haben einfach ein bisschen mehr Kohle für Statisten, für Sets, auch bei dieser Abschiedszeremonie mit den Piloten an Bord der Galactica dann später. Du siehst eben irgendwie 30, 40, 50 voll uniformierte Leute, die sich dann umarmen und so. Und auch hier bei den bei den Widerstandskämpfern, da ist eben dann der eine dabei, der Ellen reinführt und sagt, ich habe sie erwischt und hat eben auch eine kleine Sprechrolle. Also das sind so Kleinigkeiten, sage ich mal. Aber es fällt eben schon auf, das wird nicht alles aufgeteilt zwischen den 3, 4, 5 Maincast-Leuten, die immer das Gleiche, die anscheinend alles wissen, sondern eben auch so Nebenfiguren bekommen, plötzlich was zu tun. Da ist eben auch hier abgekürzt Gunny genannte Kommandantin, die mit Sharon diesen Einsatz leitet, auch eine, ich möchte sagen ältere Frau, aber jetzt auch keine irgendwie, kein junger Dude, sondern irgendwie eine Frau um die 40, die anscheinend eine erfahrene Einsatzleiterin ist.
Ja, fand ich aber gut. Ich hatte auch den Eindruck, da ist eine gestandene Soldatin.
Genau, und es wird einfach, die unterhält sich auch mit Sharon, als würde die schon ewig zusammenarbeiten. Und ich finde das einfach cool. Da ist so eine eingespielte Teamdynamik auch drin und auch auch so ein bisschen Casting gegen den Strich, eben jetzt nicht so irgendwie den typischen, wieder so einen Sam Anders oder Hilo-Typen zu nehmen, sondern eben eine Frau zu casten, wo ich denke, okay, da ist anscheinend einfach ein bisschen mehr Kohle da oder einfach das ist ein bisschen durchdachter einfach alles gecast und inszeniert. Also das hat mir gut gefallen, wollte ich einfach mal lobend erwähnen an der Stelle.
Ja, kann ich genauso.
Vielleicht hat auch Sci-Fi mittlerweile erkannt, dass sie eine wirklich erfolgreiche Serie in der Hand haben und denen ein bisschen ein paar mehr Dollar zuschmeißen müssen oder so.
Wobei, wir sind jetzt in Staffel 3, zu dem Zeitpunkt war ja Battlestar eigentlich relativ gut etabliert und auch erfolgreich, denke ich, oder?
Ja, das war ein Hit
noch ganz gute, Zahlen, genau. Ja. Aber, genau, also das heißt, diesen ganzen Teil haben wir durch, und dann haben wir natürlich noch die Konfrontation kommt erst später mit Ellen, aber, hast du die irgendwo später noch reingeschrieben? Nee, das kommt dann jetzt. Dann reden wir jetzt da kurz drüber, nämlich, dass sie ja dann eben die Szene hat, wo sie Saul erklärt. Also, ich finde erstaunlich persönlich, dass sie es zugibt. Ich hätte es ja einfach verleugnet. Aber sie bricht ja dann quasi tatsächlich relativ schnell ein und sagt, lass es mich erklären. Und dann, und was ich hier krass fand, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so richtig, Also Saul ist ja doch eine Figur, die sehr One-Note ist. Also die ist immer sehr wütend und konservativ und so. Also der hat nicht so viele
Facetten,
also Lagen, sag ich mal. Deswegen bin ich mir immer nicht so sicher, wie gut der Schauspieler ist. Aber hier zum Beispiel fand ich es erstaunlich, wie viel Entsetzen man mit nur einem Auge darstellen kann. Da dachte ich, oh, das fand ich sehr gut geschauspielert, wo die Kamera einfach wirklich auf sein Gesicht in Nahaufnahme draufhält und man dieses eine aufgerissene Auge sieht. Man sieht sogar fast, wie sie sich, man sieht es nicht richtig, aber es spiegelt sich so, spiegeln sich so Figuren in seinem Auge, weil er hat ja braune, dunkle Augen. Also man sieht fast, wie sie sich in seinem Auge noch spiegelt. Und dann dachte ich, oh, das ist eine sehr, also es ist schon eine geile Aufnahme. Und dann eben dieses absolute Entsetzen, dass er nur mit einem aufgerissenen Auge irgendwie ausdrücken kann. Dann dachte ich, okay, das ist hohe Schauspielkunst.
Ja, fand ich auch gut. Wir sehen auch mal seine leere Augenhöhle. Also es wird nicht geschmacklos. Sie haben sich auch nicht irgendwie jetzt aufwendiger Maskentricks da irgendwie bedient oder visuelle Effekte, sondern ich glaube einfach hier ihm nur eine schwarze Kontaktlinse gegeben. Aber
ich fand auch gut, wie man gesehen hat. Das stimmt ja, und ich fand aber auch tatsächlich ganz gut, dass man gesehen hat, dass er versucht hat, sich das Auge wieder abzukleben mit einem Pflaster, aber dass seine, also dass die Tiefenwahrnehmung weg war, dadurch, dass ein Auge fehlte und dass er deswegen das nicht richtig hinbekommen hat, dieses Pflaster an die richtige Stelle zu setzen. Das fand ich ein sehr, das war nur ein kleines Detail, das fand ich aber super. Also dachte ich, ach guck.
Ja. Wollen wir, bevor wir in der Handlung weiter voranschreiten, erstmal so diese quasi zwei etwas losgelösten Szenen, die für sich stehen, kurz besprechen, nämlich zum einen.
Können wir machen. Ich habe nur eine Frage noch, und zwar, wir wissen aber auch nicht, was mit Ellen Tai jetzt passiert, oder?
Nee, die ist
also,
im Loch.
Also da wurde einfach ausgeblendet.
Nee, da wird
wir wissen auch gar nicht, wie Tais Reaktion ist. Also ich meine, dass er nicht glücklich ist, ist schon klar, aber...
Tja, die haben anscheinend da ein Loch gebuddelt, weil irgendwann öffnet die ja eine Klappe im Boden und ich glaube, Ellen wird da reingeschmissen quasi. Also wirklich sprichwörtlich ins Loch
Vielleicht
geschmissen.
Vielleicht sehen wir nächste Woche noch was, aber das war auch so ein bisschen so abrupt, war dann irgendwie, wurde die nächste Szene und ich so, hä, was passiert jetzt mit Ellen?
Ja. Da kümmern wir uns ein andermal drumrum. Ich finde es auch gut, tatsächlich auch ehrlich, weil ich glaube, das entspricht trotz aller Härte, ich meine, du hast ja recht, Tai ist ein harter Hund, aber das, man sieht eben, er ist auch komplett überfordert mit der Situation, deswegen fand ich es auch gut, dass sie einfach endete, dass die eben quasi endet mit ihm und diesem entsetzten Blick und was und er eigentlich gar nicht sich zu helfen weiß, gar nicht darauf reagieren kann.
Ja, ich bin aber auch überrascht, dass er so überrascht ist. Also weil, Liebe macht blind im wahrsten Sinne des Wortes, aber dass seine Frau doch so eine, also ich weiß nicht, sie setzt ihm ja schon die ganze Staffel hinweg Hörner auf, ja. Und ich weiß ja nicht, vielleicht haben die auch eine offene Partnerschaft, das wissen wir ja nicht. Aber ich habe also, eigentlich betrügt sie ihn ja ständig und auf allen Ebenen, also auf der sexuellen Ebene mit anderen Partnern, emotional, aber auch.
Aber das, was mit Cavill da passiert, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, was mit Cavill passiert, das hat nichts mit offener Partnerschaft
Na, ich habe jetzt eher gedacht, das stimmt. Ja. Ich habe eher gedacht, ich dachte jetzt eher an die Szene, wo wir sie in dieser Bar getroffen haben.
Na klar.
Also da war sie ja, also ich hatte das Gefühl, sie war da schon auf.
Natürlich, natürlich, klar.
Aber auf jeden Fall, da hast du recht, das stimmt. Also Cavill ist jetzt nicht das Beispiel.
Ich würde das ja fast als Vergewaltigung bezeichnen, was da passiert.
Definitiv, ja. Aber ich bin so überrascht davon, dass er so überrascht ist und ich frage mich halt aber auch, ich meine, wir werden von Tai bestimmt noch was hören, aber ob das jetzt vielleicht der eine Schritt ist, der dann zu viel ist über die Grenze, so nach dem Motto, ja, ich kann damit leben, dass sie mich betrügt mit anderen Männern oder irgendwie mich hintergeht oder manipulativ ist oder was, weil ganz ehrlich, der ist so lange mit ihr verheiratet, ich bin mir sicher, der weiß das, aber vielleicht ist das hier dieser eine Schritt, dass er sagt, aber dass sie wirklich tatsächlich mir in den Rücken fällt, wenn es um Mensch versus Zylone geht, also so eine grundsätzliche Grundentscheidung sozusagen. Vielleicht ist das wirklich der eine Schritt. Aber auf der anderen Seite hat sie es für ihn gemacht. Also, und ich glaube mir das ja auch. Also das, ich weiß nicht, ich finde es ganz schwierig. Aber das ist dann auch verständlich, warum er dann so überwältigt ist. Das wollte ich noch gerade sagen und jetzt können wir zu den Mini-Storylines kommen, die da noch auftauchen, wie zum Beispiel, ich glaube, Kara, oder?
Richtig, Kara und Leoben im Apartment mit der kleinen Casey, da haben wir einen kurzen Moment und auf der anderen Seite haben wir eben auch noch Balter, ehemals, also der, was heißt ehemals, der ist immer noch Präsident, aber dann nur dem Namen nach, mit seiner Six, mit Caprica Six im Bett, oder sage ich mal, der wieder hoch hochgeladen, Caprica 6, denn die alte Caprica 6 wurde ja letzte Woche erschossen. Ja.
Was ich auch geil fand, in dem, also okay, ganz kurz, Kara können wir relativ schnell abhaken. Sie bondet emotional mit dem Kind.
Ja.
Und Leoben steht halt in der Tür und guckt sich das an und ich glaube, also das Ganze soll ja mehr so emotional anrührend wirken, aber ich hatte nur das Gefühl, der steht da und denkt sich, yay, mein Plan ist aufgegangen.
Ja, natürlich,
genau. Und dass sie aber tatsächlich dann so mit diesem Kind so bondet, das finde ich auch total, also ich weiß nicht, wir haben ja drüber gesprochen, ich finde das alles irgendwie geht zu schnell und zu einfach. Und was ich aber auch noch ganz witzig fand, war, dass dieses Kind auch kein einziges Mal spricht. Also es sagt ja kein Ton. Da dachte ich mir auch, okay, das ist eine gute Regieanweisung, weil das ist ja doch ein relativ junges Kind auch. Und die können ja kein Skript lesen oder so. Und das lächelt halt einfach nur nett in die Kamera und es ist halt auch zuckersüß mit diesen blonden Haaren und so. Und ja.
Ja, Ron Boyle sagt im Podcast-Kommentar, also bei Kindern, sag ich mal, wie nennt das, Child Actors oder Child Performers, in dem Alter, die kannst du einfach nur in der Ecke stellen oder liegen. Du kannst ja, ihn wirklich nicht,
genau.
Das ist tatsächlich so, sie sei unter dem Alter gewesen, die Schauspielerin der kleinen Casey, in der man wirklich sagen, ihr Regieanweisungen geben konnte. Ich mutmaße mal, weil wir darüber auch kurz geredet haben, in der letzten Folge, dass sie ein bisschen älter besetzt haben, als sie eigentlich sein könnte, damit man ein bisschen mehr mit ihr anfangen kann, als wenn man jetzt, sag ich mal, 8 oder 10 Monate altes Baby dahingesetzt hätte, weil das kann ja gar nichts. Das kann ja noch nicht mal irgendwie einen Finger in die Hand nehmen oder irgendwie sagen Mama oder sowas.
Ja, und vor allen Dingen, die haben ja auch Arbeitsbeschränkungen, wobei das hat ja so ein Kleinkind.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber ich erinnere mich, dass zum Beispiel, also wenn, wir hatten ja über The Pit gesprochen, also da war ja dieses Baby, das war ja, kam ja immer mal wieder in kurzen Szenen durch die ganze Staffel hinweg durch vor. Und für dieses, ich weiß nicht, wie viel das Netto-Szenen war vielleicht, 10 Minuten netto oder so, wenn du alles zusammenrechnest. Für diese 10 Minuten hatten die 15 Babys.
Ja.
15! Da denke ich mir auch so, okay, also ich will nicht wissen, wie das hier mit der Kleinen gewesen ist. Vielleicht ist sie auch ein Zwilling, du weißt es ja nicht. Aber grundsätzlich verstehe ich das ja. Also gut und Punkt. Und das war die Szene. Und ich meine, was soll uns da gezeigt werden, dass sie halt einfach jetzt mit dem Kind bondet und wir alle stehen daneben und denken, nein, Kara, nein, du wirst manipuliert. Aber ich meine, auf der anderen Seite liegt dann so ein kleines Würmchen und ja.
Ja.
Schwierig.
Dann haben wir doch den Moment mit Balta und Caprica 6.
Also ich war überrascht, dass er mit der, ich sag mal, echten Caprica 6 geschlafen hat, weil bisher hat er ja immer nur mit seiner Fantasie geschlafen und also mit Caprica 6 hat er ja geschlafen vor der Explosion, was ja auch nur für sie quasi, wie soll man, Means to an End war, weil sie ja von ihm die Lounge kurz haben wollte.
Genau.
Und dass er jetzt aber mit der richtigen Caprica 6 schläft und in der Zwischenzeit dann einfach seine Head 6 ausblendet sozusagen oder da vielleicht die beiden auch überblendet, das muss ziemlich weird sein im Kopf bei dem.
Entschuldigung, bevor Menschen schimpfen, also, sie wollte nicht die Launch Code, sie wollte das Abwehrsystem deaktivieren.
Ja, also genau, das meinte ich ja. Also auf jeden Fall ihn betrügen, damit sie die Bombe zünden kann, genau. Aber also da war ich ein bisschen überrascht, nicht so, wie die schlafen miteinander.
Ich finde es auch lustig, dass sie quasi jetzt so eine richtige, also nicht keine konventionelle Beziehung haben, aber schon so eine eingelebte Beziehung mit irgendwie den üblichen Problemen, bloß dass eben bei ihnen eben die Probleme sehr viel größerer, existenzieller Natur sind. Also nicht so im Sinne von so, oh, ich habe Migräne heute, ich habe echt schlechte Laune, Stress im Job, was weiß ich, so Sachen, die eben auch wieder vorbeigehen, sondern bei ihnen ist es dann irgendwie gleich so komplett selbstauflösend und der Rest der überlebenden Menschheit betreffend und so, das ist halt irgendwie witzig. Liegen da
ich
im Bett
ein bisschen,
und führen diese Gespräche
ich
über sehr
ein bisschen,
große
also,
Themen.
Ich meine, es war emotional insofern packend oder sollte packend gemacht werden, weil er ja, nachdem sie sich da über so, ich sag mal, Kleinigkeiten gestritten haben, das hatte so auch sehr was, so war sehr domestisch alles, so nach dem Motto, ja, du hast schon wieder die Zahnpasta offen gelassen und so, weißt du, so nach dem Motto. Und bei dem war es halt, ich musste irgendwie 3 Stunden über das Sanitätssystem im Lager reden und so. Ich habe mir, also, er sagt es zwar nicht explizit, aber im Grunde hat er sich das auch anders vorgestellt. Also ich glaube, was wir hier auch sehen ist, er hat ja, und das haben wir auch schon letzte Woche ja angeschnitten, er hat ja, glaube ich, so ein bisschen auch gedanklich so diese Position des Präsidenten als irgendwie sein Blaze of Glory gesehen. Er irgendwie badet in Riches und hat irgendwie, es hat die Position und alle bewundern ihn und so und er herrscht über sein Volk und dann stellt sich heraus, nee, er ist eigentlich nur sozusagen die, wie sagt man, Strohpuppe oder sowas,
genau, natürlich,
für die zu lohnen. Der Strom, genau, und irgendwie der nichts als.
Wobei, nee, Strohmann habe ich gestern gelernt in so einem Feature, das ich geguckt habe, über Strohmänner, die tatsächlich eingesetzt werden, bevor
jemand,
so eine Firma insolvent geht, damit sich die ursprünglichen Inhaber dann verdrücken können. Das ist eher so, wie nennt man das?
Okay. Also, er ist der Handlanger,
genau,
sagen wir so, für die Zelonen. Genau, und aber auch nichts irgendwie, aber kann auch total leicht dann einfach ersetzt werden, weil im Grunde nicht so wichtig und so. Und diese Hilflosigkeit, also ich glaube, der ist gefangen zwischen seiner eigenen Hybris und der grundsätzlichen Hilflosigkeit, weil er halt gar keine Macht hat. Und er hat sich halt auch Besseres vorgestellt, als über dieses fucking Sanitätssystem zu sprechen. Und dann aber, nachdem sie halt dieses Gekabbel da haben irgendwie, sagt er ja, als sie gehen will, so nein, bleib. Also das heißt, er ist dann emotional doch so stark an sie gebunden, dass er nicht will, dass sie geht. Da dachte ich auch so, okay. Also das fand ich ganz gut. Und was ich auch noch überraschend fand, dann am Ende in dieser Szene, wo ja dann die Zylonen alle zusammenkommen und sich beraten, wie es weitergehen soll, dass er ja da wirklich sitzt. Ja, und dann läuft halt so eine Träne aus seinem Auge. Und ich dachte so, okay, wow. Also ich wie gesagt, ich finde Balter sehr also ich kann den nicht richtig einschätzen, aber das ist ja das Plus der Figur sozusagen. Und aber was ich auch noch cool fand, war, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Als er dann so lapidar sagt, die Drohne war dann so, warum erschießt ihr mich nicht einfach? Das scheint doch eure Goto-Lösung zu sein, wenn ihr euch nicht einigen könnt. Einfach einen Kopfschuss und dann ist die Diskussion beendet. Und ich dachte so, so geil, ich liebe es.
Ja, doch, Moment. Man könnte jetzt streng sein, argumentieren, diese Folge bräuchte diese Momente nicht mit Kara und Balter, aber gut, dass sie da sind. Ja.
Man könnte das
rausschneiden, natürlich. Ich habe ja an irgendeiner anderen Stelle, Entschuldigung, in der zweiten Staffel auch mal lamentiert, dass einige Figuren für mehrere Folgen fast komplett zu verschwinden scheinen. Und das wiederum gefällt mir auch nicht. Von daher, ich mag schon das so, wie sie es hier gehandelt haben, nämlich einfach entschieden haben, es ist nicht zwingend, dass Balter und Kara hier auftauchen, aber lass uns einfach mal so ein, zwei Minuten zu ihnen zurückkehren, weil es eben auch beides so Publikumslieblinge sind. Ja. Und es wird einfach auffallen, glaube ich, wenn die die Welt eben 2006 war eine andere, als diese Folge rauskam, Oktober 2006, weil ich meine, du hast einfach nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich gehe da zurück zu meinem Streaming-Anbieter und gucke mir das Ganze nochmal an und gucke mir alte Folgen nochmal an und irgendwie unterhalte mich damit, sondern eben, das war das, was du für diese eine Woche bekommen hast. Und von daher verstehe ich dann eben schon, dass die Showrunner die Notwendigkeit gesehen haben, zu sagen, okay, wir können nicht hier an dieser Stelle komplett Balter aus den Augen lassen, aber vor allem, nachdem man letzte Woche so eine harte Entscheidung treffen musste, auf den letzten Metern dieser Episode passiert ganz, ganz, ganz viel, vor allem rund um Sharon und Deanna Beers, also unsere Nummer 3. Nachdem Sharon die Launch Keys unerkannt aus einer zylonischen Basis entwenden konnte, trifft sie auf Deanna Beers, also 3, die ihr nach einer albtraumhaften Vision und dem Zwiegespräch mit einem Orakel mitteilt, dass Sharons Tochter Hera am Leben sei. Sharon glaubt ihr vermeintlich nicht und setzt sie außer Gefecht, ist sich ihrer Sache aber dann später nicht mehr so sicher. Derweil bereitet die Galactica-Crew im All ihre Mission zur Rettung der Menschen auf New Caprica vor. Alright, wo fangen wir an? Genau, die Launchkeys liegen genau also dort, wo sie vermutet haben.
Ich wollte nämlich gerade sagen, und dann kommt ja auch Deanna und sagt, du bist es, du hast uns verraten. Und dann versucht sie ja auch Sharon zu manipulieren, indem sie sagt, dein Kind lebt noch, also Hera lebt noch. Und dann finde ich die Aussage von Sharon ja eigentlich sehr überraschend, weil sie erschießt ja dann Deanna und sagt dann, Adama würde mich nie anlügen. Und dann dachte ich, oh Scheiße, ich sehe schon den zukünftigen potenziellen Konflikt, der am Ende wahrscheinlich dazu führt, dass sie sich gegen die Menschheit entschließt, weil er halt eigentlich, also ihr Vertrauen komplett gebrochen hat. Jetzt frage ich mich aber, ich habe vergessen, da musst du mir gerade nochmal helfen. Roslyn weiß davon, weiß Adama auch davon, natürlich, dass sie das Kind...
Okay, und Kottel.
Genau, und dann, also ich glaube, das wird am Ende... Genau, das wird am Ende, der Kottel wusste ich noch, aber ich hatte vergessen, ob er damals weiß. Aber dann, das wird am Ende das wird noch einen richtig krassen Ding geben, krassen Knall. Aber ich habe ja Sharon nicht vertraut. Ich habe ja gesagt, ich traue ihr nicht über den Weg. Offensichtlich scheint sie aber doch tatsächlich komplett rübergewandert zu sein.
Ich glaube, das soll diese Szene unterstreichen und einem dann doch gleichzeitig in der nächsten Sekunde das Herz brechen, als nämlich Sharon gesagt, genau, Adama würde mich nie belügen. Ich meine, es gibt, das ist das absolute Maximum an Gaslighting, was man so ausüben kann, nämlich der Mutter ihr Baby wegnehmen, sie davon überzeugen, dass das Baby tot ist, sich dann eine quasi Freundschaft oder irgendwie innige Verbindung mit ihr anfangen. Und die beiden haben ja unglaublich viel Zeit miteinander verbracht an Bord der Galactica über mehr als ein Jahr. Und sie dann quasi nochmal losschicken mit irgendwie, du kannst mir vertrauen und wir vertrauen einander. Und dann haben sie auch diesen
Ja, und so sie quasi auf die eigene Seite holen. Ich meine, ist das nicht irgendwie Spionage,
Umdreh? Richtig,
Aktion 101? Also ich meine, wobei ich persönlich, glaubst du, dass das beabsichtigt war als Plan? Ich glaube es nicht. Ich glaube, es war einfach ein zufälliger Nebeneffekt, Endeffekt, dass Adama festgestellt hat, er kann mit ihr gut reden, er braucht auch jemanden,
ja, ja,
mit dem er reden kann, weil halt einfach niemand da ist. Und dass es dann mehr oder weniger
das
so
ist
zufällig
eben,
passiert
ja,
ist.
Ja, genau so. Und das sind eben auch die moralischen Fragen, die Battlestar aufwirft und warum diese Serie eben auch, glaube ich, einfach mehr geliebt wird oder einfach, sage ich mal, einen anderen Qualitätsgrad hat als viele andere Sci-Fi-Serien, die sich eben nur auf vordergründige Raumschlachten und Feuergefechte beschränken. Ich finde, das ist eine super wichtige und coole und total spannende moralische Frage hier, ethisch-moralische Frage, die die Serie aufwirft, weil genau, das geschah ja alles quasi, es hat sich organisch so entwickelt. Es war niemals damals Masterplan, zumindest müssen wir davon ausgehen, dass er sagt, okay, das mit dem Kind war so geplant, aber dass ich jetzt mit dieser Frau, die ich vorher noch abgrundtief hasste, dieser Zulonin, das ist ja kein Mensch, jetzt sag ich mal sowas wie eine Bindung, eine persönliche eingehe und die wieder lieb gewinne oder vielleicht sogar mein Herz schließe und ihr dann die wichtigste Mission, die gerade also für die Menschheit anvertraue, nur um dann quasi hintenrum dass sich so entwickelt, dass
einfach
sie
den schlimmsten Betrug
ja,
machen, den man
der
kann.
Aber schon
ja,
so
ja,
lange
genau.
zurückliegt, dass es wahrscheinlich für Adama quasi in seinem jetzigen Handeln und Bewusstsein gar keine nennenswerte Rolle mehr spielt, weil der wird sich nicht viel Gedanken darüber machen. Ja. Der denkt wahrscheinlich so, der hat wahrscheinlich das letzte Mal an Heras, an das Baby Hera gedacht vor, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten oder so.
Ja, als das Baby Hera weggegeben
wurde. Und für Sharon
wurde,
ist es halt einfach Dreh- und Angelpunkt ihrer Existenz oder mit dieser Verlust. Ja. Und das ist einfach ganz spannend, finde ich tatsächlich, ja. Und der Moment tut weh, als sie sagt, so, Adama würde ich mich nie belügen. Das tut weh.
Das fand ich krass. Und dann aber auch irgendwie, also ich fände ja, also ich glaube, man kann hier schon deutlich sagen, es ist organisch gewachsen, wie du gesagt hast. Aber wenn sich rausstellen würde, dass das tatsächlich im Plan war, den Adama die ganze Zeit hatte, fände ich das irgendwie als Erzählstrang sehr spannend. Ich würde es ihm zutrauen, aber... Naja, also
dann
wir gehen
könnte
jetzt erstmal
Adama ja sagen, das jetzt mit dem Augenzwinkern zu verstehen, du hast mich ja schon mal erschossen, wir sind quitt. Ja,
genau. Aber du hast schon recht, er geht eine emotionale Beziehung mit dir ein, aber gleichzeitig, als er seinen Sohn ihn dann auch noch warnt, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Episode gewesen ist, sagt er ja auch deutlich, dass er ihr nicht traut. Also das ist ja eine sehr ambivalente Beziehung,
Folge,
die beiden haben.
So haben sie sich verabschiedet, ja. Mhm.
Ja, aber also sie hat jetzt eben die Schlüssel, okay, wunderbar, erledigt, Diana ist tot, auch erledigt. Und,
wir sollten vorher noch sagen, erwähnen, sie begegnet ja diesem Orakel, ne, nachdem sie diesen...
Genau, also sie hat ja diesen prophetischen Traum und da sieht sie ja dieses, ich weiß nicht, was das war. War das ein Totem?
Genau,
gesagt,
so ein abgestorbener
fand ich,
Baum
aus,
behängt mit irgendwelchen...
Ja, ich fand, es sah sehr aus... Also ein Totem oder irgendwas in der Art von einer indigenen Bevölkerung. Weil da hängt ja auch so eine Kette mit einer Feder und so. Es müssen jetzt nicht Indianer sein, es kann auch, also kann auch irgendwie, aber generell indigene Bevölkerung war so das, was bei mir klingelte.
Und dann eben so ein großer
ja
Findling da, wo sie irgendwas
dann wird's plötzlich genau, und dann wird es aber plötzlich orientalisch, weil ja dann dieses Orakel da sitzt mit diesem Turban und diesen Tüchern in dem Zelt und... Und irgendwie, die haben da, glaube ich, alle möglichen Referenzen einfach zusammengeschmissen.
Ja, und das unterstreicht doch mal, dass eben zumindest hier die drei, Diana, nicht an den, das menschliche Glaubenssystem glaubt, an die vielen Götter, sondern eben sagt...
Ja, sie hat ja auch die Diskussion mit dem Orakel, dass sie dann sagt,
es gibt
nur einen Gott und er so, nein, es gibt mehrere, aber deiner ist einer davon. Also das finde ich interessant, dass dann das Orakel sozusagen den einen Gott der Zelonen quasi mit in ihre Auflistung von Göttern einfach mit reinnimmt. Also, dass sie da keine Hierarchie hat, sondern bei dem Vielgöttersystem, obwohl auch in dem Vielgöttersystem gibt es oft Hierarchien, aber ich habe so das Gefühl, also sie exkludiert den Gott der Zylonen nicht, sondern sagt, ja, der ist auch ein Gott, aber der ist halt nur einer von vielen und nicht der eine.
So. Ich war ganz dankbar dafür, doch mal so einen kleinen Refresher zu kriegen über die, über den Olymp, über das, was da so zugeht. Ich habe tatsächlich vergessen, dass Hera ja das Kind ist von Zeus, das er gemeinsam mit seiner Schwester hat.
Entschuldige, ist Hera nicht seine Frau?
Nee, Quatsch, Hera ist seine Frau, aber auch seine Schwester, genau.
Genau.
So sieht es nämlich aus. Egal, dafür war ich ganz dankbar, weil, wie gesagt, also bei mir, meine Schulzeit ist lange her und das letzte Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, einige Jahre in der Vergangenheit. Aber das interessiert eben auch Diana gar nicht und letztendlich, ist eigentlich wichtig, die Info, mit der sie da rausgeht, nämlich, dass Baby Hera noch am Leben ist. Das ist der entscheidende Punkt.
Ja, und dass sie aber auch es wird ja auch eine persönliche Prophezeiung vorhergesagt, nämlich, dass sie, wenn sie das Kind im Arm hält, das erste Mal in ihrem Leben echte Liebe erfahren wird. Und das scheint ja was zu sein, nachdem sie strebt, also innerlich.
Ja, natürlich, na klar, das ist das, wonach die Zylonen streben, ja. Das macht sie eben menschlich, ne?
Ja, genau. Und dass sie also jetzt auf jeden Fall, ich denke, ihre Mission wird dann in Zukunft sein, dieses Baby zu finden, beziehungsweise rauszukriegen, was da eben eigentlich gelaufen ist. Und ich fand es noch ganz lustig, ehrlich gesagt. Die Schauspielerin, die ja das Orakel gespielt hat, ist ja auch keine Unbekannte. Also zumindest dachte ich mir schon, ein bekanntes Gesicht, das wird noch wichtig. Und was ich noch ganz lustig fand, als sie da irgendwie was auch immer von ihrer Hand ableckt und sagt, hast du Süßigkeiten dabei? Und also ich habe das schon richtig verstanden, dass Candy hier gleich bedeutet mit Drogen, oder?
Ja.
Also so wahrscheinlich halluzinogene Drogen in irgendeiner Form. Und da dachte ich mir auch so, okay, das fand ich noch ganz witzig. Und und Orakel, ich meine, muss man nicht erklären. Du hattest jetzt als Referenz die Matrix gebracht, ja.
Du liest hier meine Notizen, soll ich dazu sagen? Also möchte ich dazu sagen,
ja. Nee, ist okay. Ja, entschuldige, natürlich.
Ich meine, Menschen, die uns zuhören, die denken oft,
das war meine telepathische Verbindung mit dir, hat mir gesagt.
Ron Moore sagt, das ist ein Podcast-Kommentar, er sagt, das muss man nicht erklären. Also die Matrix hätte da Tür und Tor geöffnet, von wegen so, man könnte einfach ein Orakel zeigen und muss da nichts erklären. Das ist einfach so.
Ja. Ich meine jetzt, Orakel ist, glaube ich, auch ein Begriff, nicht nur also in verschiedenen Kulturen, aber wir denken jetzt vielleicht an Matrix, weil es ja auch gerade damals aktuell war. Oder aber, wenn wir jetzt uns in die griechischen Gefilde begeben, natürlich an das Orakel von Delphi, was ja eben auch so wichtige Prophezeiungen gegeben hat und so weiter. Auch immer befragt wurde vor großen Missionen und so. Also das ist ja jetzt nichts Unbekanntes. Deswegen war das jetzt nicht so überraschend. Was mich persönlich ein bisschen überrascht hat, war, also ja, es ist ein Vielgöttersystem. Vielleicht haben die dann auch verschiedene, ich sag mal, Betreuer. Aber wir haben einen Pfarrer und ein Orakel. Also wie können die quasi nebeneinander stehen? Also ist alles so ein bisschen unübersichtlich. Aber ja, okay, ich nehme es zur Kenntnis.
Unübersichtlich, ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben ja bereits auch vorher schon mit dieser Priesterin Elosha, die ja das Zeitliche gesegnet hat, mittlerweile gesehen, dass sie eben, was zu ihr, die Ausübung ihres Glaubens sehr, sehr an, das ist sehr vielgestaltig, möchte ich es mal umschreiben, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt.
Ja, und irgendwie auch aus jeder Kultur ein bisschen was reingeschmissen, bisschen arabischer Großraum, bisschen indigene Bevölkerung, bisschen jüdisch, bisschen christlich, so und so. Übrigens.
Und in der Situation, in der sie sich gerade befinden, wundert mich gar nicht, dass ich da irgendwie habe so eine, sag ich mal, leicht esoterisch angehauchte Persönlichkeit, wie ihr das Orakel sich irgendwo in ein Zelt setzt und sagt, ich baue hier mal so meine kleinen Figürchen auf und behänge alles mit Ketten hier Traumfängern und dann werden die Leute schon zubekommen, weil ich habe ihnen was Tolles zu sagen.
Aber dafür klang die Prophezeiung recht echt. Also das war auch so okay.
Nee, und die Serie setzt auch voraus, dass wir die ernst nehmen tatsächlich. Und dass nicht jetzt eben Diana da rausgeht und sagt so, was war denn das für eine komische Alte? Mm-hmm. Also.
Zwei Szenen möchte ich noch ansprechen. Und zwar die erstmal nochmal mit Diana und dem Doc. Also sie trifft ja dann auch auf Cuttle, den sie ja auch befragt. Also nur so Motto, hat das Kind gelebt oder nicht so? Das war ja das, worauf sie hinaus möchte. Aber tatsächlich sieht sie ja, wie er da eben in so einem offenen Zelt, man sieht, wie provisorisch das da alles ist, versucht eine Figur auf dem Tisch, auf dem OP-Tisch zu behandeln, die da irgendwie zuckt und offensichtlich Schmerzen hat. Und dann kommt er raus, offensichtlich hat er es nicht geschafft, diese Person zu retten. Und dann stellt sich heraus, das war gar kein Mensch, es war ein Zylone. Und ich so, okay, dann ist es nur halb so schlimm. Und auf jeden Fall ist er ja von oben bis unten mit Blut bespritzt. Ja. Also ich meine, man hätte es nicht grafischer darstellen können.
Ja.
Und dann hat sie ja dieses Gespräch mit ihm und dann diese Szene, wo sie halt mit ihrem Finger so mitten ins Blut geht und das so auf seinem OP-Kittel noch weiter verschmiert und sagt, erstaunlich, wie gleich das ist bei Zylonen und Menschen. Es hat mich ein bisschen erinnert, vielleicht ist es auch zu weit gedacht wieder, ich denke ja gerne weit, es hat mich ein bisschen erinnert an Der Kaufmann von Venedig.
Ja.
Also dieses bluten wir nicht, also sind wir nicht gleich, bluten wir nicht, wenn du uns stichst und so. Mm. Also fand ich sehr interessant, das hier nochmal gesagt. Also aber in dieser Aktion, die sie da macht, wo sie sagt, wir sind so gleich in so vielem, aus dieser Aktion heraus wird aber auch sehr deutlich, wie unterschiedlich das doch am Ende des Tages ist.
Ja, und zudem macht er auch nochmal die Szene ganz eindeutig, dass die Anatomie der humanoiden Zylonen und die der Menschen anscheinend komplett identisch ist. Und deswegen ist es eben auch nicht möglich, war früher herauszufinden, was sind Menschen, was sind humanoide Zylonen, zylonische Spione. Und Doc Hottel, wie gesagt, scheint ja keine Probleme zu haben, die auch zu operieren. Und auch das finde ich so, ist eine Kleinigkeit, aber ich finde ein guter Punkt, dass er eben sagt so, dass sie ihn fragt, wen operierst du gerade? Und er sagt, ich operiere gerade eine der Fünfen oder eine der Achten oder irgendwie sowas, sagt er gerade. Und sagt er dann, dass es eben nicht einfach ein Mensch ist, der da auf seinem OP-Tisch liegt.
die offensichtlich aber auch gerne mal angegriffen werden, wenn sie da einfach so durchs Camp spazieren. Das hatte mich gewundert, dass kein Mensch Diana angreift, wobei sie ist ja da auch mehr oder minder nachts unterwegs. Mhm. Da ist vielleicht nicht so viel los im Camp, aber dass Herr Sharon direkt mit der Flasche beschmissen wird.
Ja.
Also offensichtlich passiert es öfter mal und ich denke mir halt, wenn diese Meute, die sich halt einfach also die wütend ist,
ja,
wenn die sich mal zusammenraffen würde und organisieren würde, Stichwort Widerstandsbewegung, dann könnte man vielleicht so Zylon noch einfacher überwältigen,
ja,
sozusagen. Aber ja, naja, aber das fand ich noch ganz interessant. Also wir haben eigentlich noch zwei Szenen, die wichtig sind. Die eine Szene ist die mit dem Salz, wo die Crew zusammenkommt und dann dieses Salz Linie,
ja,
zieht.
Okay.
Und dann sagt rechts von der Linie irgendwie die Galactica-Crew, links von der Linie die Pegasus-Crew.
Mhm.
Und dann stellt sich ja so eine der Soldatinnen mit einem aufgeschlagenen Buch nach vorne. Und ich dachte, ist das jetzt deren Bibel, beziehungsweise,
ja,
ist das die Prophezeiung? Ja. Also, und
eine
dann
der heiligen Schriften,
ja,
genau. Ja.
Genau. Mhm. Und dann liest sie ja einen Teil der Prophezeiung vor, die 1:1 genau so klingt wie die Situation, in der sie sich befinden.
Mhm.
Und wo es eben sinngemäß heißt, dass sie erst durch eine dunkle Zeit gehen müssen, bevor die gute Zeit kommt. Und dass in dieser dunklen Zeit aber auch viel Leid und Kummer und so weiter ist. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt einer von diesen Soldaten wäre, dann wäre ich aber sowas von angepisst, wenn mir bewusst wäre, wenn ich daran glaube, wenn mir bewusst wäre, dass ich jetzt gerade in der schlechten Zeit von der guten Zeit bin quasi. Also das würde mich irgendwie ein bisschen aufregen, so nach dem Motto, warum muss ich ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt hier existieren? Und ja, und dann wird aber halt nochmal beschworen quasi, dass man sich nicht auseinandertreiben lassen soll, sondern dass man zusammenhalten soll. Und das finde ich interessant, obwohl es Animositäten zwischen den Anführern der beiden Schiffe gibt, nämlich zwischen Lee und seinem Vater, ist aber offensichtlich die Loyalität des Fußvolkes, also der Soldaten untereinander, der Piloten auch und so weiter, die scheint offensichtlich da zu sein. Also da scheint offensichtlich so ein Handschluss da zu sein zwischen den drei Crews. Und das fand ich sehr interessant.
Da ist viel passiert, glaube ich, seit den Scharmützeln zwischen der Pegasus und der Galactica. Es sind rund 1,5 Jahre vergangen. Und
ja, aber ja, dass es halt echt nochmal betont wird, dass man sich nicht auseinandertreiben lassen soll von äußeren Kräften, wie eben den Zylonen.
Ja, so, natürlich, klar.
Ja.
Und es gibt persönliche Spannungen und auch tatsächlich Differenzen im strategischen Umgang, also militärischen Umgang mit der Sachlage zwischen Lee und William Adama. Aber letztendlich sind die beiden sich ja auch, sag ich mal, immer noch grün in letzter Konsequenz und,
ja,
dann stehen aneinander.
Und wenn es hart auf hart kommt, hat man ja hier dann gesehen.
Ja.
Es war ja dann auch ein sehr hartlicher Moment am Ende zwischen Vater und Sohn, als der Vater ja dann einfach sich verabschiedet und einfach nicht klar ist, werden die sich jemals lebend wiedersehen. Und dann wird es aber tatsächlich noch ein bisschen pathetisch amerikanisch, weil ja
das
dann
so,
der Vater quasi
sein,
noch.
Ja.
Ja, der Vater ja dann noch so nach dem Motto, alle hab acht bitte, verabschiedet hier noch meinen Sohn, der nicht nur mein Sohn ist, sondern auch der Leiter der Pegasus und so und hier salutieren und
er
so weiter.
Er sagt vorher noch zu Lee, bring mich nicht zum Weinen an.
Ja, in meinem eigenen, das fand ich so
eigenen
süß,
Schiff,
in meinem eigenen Hangar,
ja,
genau.
Ja,
also es war ganz ehrlich, zwei Männer, die emotional einfach nicht in der Lage sind, sich auszudrücken, richtig? Also es waren wirklich so zwei emotional schwierige Menschen. Und aber am Ende hat man gesehen, es ist dann doch die Familie, die zählt, ja? Also das war dann schon sehr, sehr deutlich. Und ich glaube, Adama ist auch froh, Senior, dass er eben, also er verlässt sich halt 100% auf seinen Sohn und weiß, wenn einer sein, have my back sozusagen, wenn ein ihm den Rücken frei hält,
ja,
dann ist das sein Sohn.
Ja.
Ja, da kann er sich drauf verlassen. Und das wissen wir jetzt auch, dass der mindestens 18 Stunden warten soll, um zu gucken, kommt mein Vater jemals wieder? Ist es eine Suizid-Mission oder nicht?
Ja. Hm.
Genau. Also das war noch ganz nett. Und aber ich habe noch eine Frage, und zwar zu der Soldatengeschichte mit dem Salz. Salz?
Ich habe es versucht herauszufinden. Ich konnte ihm leider
also
nicht auf den Grund gehen. Wohl ein Einfall von Bradley Thompson, einem der Drehbuchautoren gewesen, der eben auch eine militärische Vergangenheit hat. Und der hat das wohl in irgendeinem Buch gefunden über antiquierte militärische Rituale. Ich kann es allerdings hier historisch nicht einordnen, ob das jetzt eine Sache ist aus dem Ersten, Zweiten Weltkrieg oder weiter zurückreicht. Ich weiß es nicht. Allerdings erscheint auch in irgendeinem Kontext eine militärische Tradition. Also das haben die sich nicht komplett frei erfunden. Ich habe versucht, das rauszufinden, und ich kann dir gar nicht sagen, was für komische Antworten mir fucking LMLs, also sowas wie
ja,
Gemini
ja, ja,
oder ChatGPT
ja, ja,
da ausgespuckt hat. Kompletter Schwachsinn. Ich lasse das in Zukunft einfach. Nein, ich konnte es nicht.
Also was ich halt, das Einzige, was ich wusste, und das habe ich nochmal nachgeschlagen, ob das auch wirklich so stimmt, ob ich mich da richtig erinnere, weil wir natürlich jetzt hier auch die ganz klare Referenz haben auf die Bibel mit Exodus, also dem Auszug aus Ägypten. Aber ich denke, das hat man schon mal gehört, dass ja eben, also man hat ja das Pessachfest, wo ja eben an den Auszug aus Ägypten gedacht wird. Und da wird Brot gebacken und das wird halt in Salz und bittere Kräuter getunkt, als Erinnerung an das Leid der ägyptischen Bevölkerung oder der israelischen Bevölkerung in dem Fall dann. Also bittere Kräuter für die bitteren Erfahrungen und die Tode, die da eben gestorben sind. Und Salz für die Tränen, die vergossen worden sind für die vielen Toten. Und ich dachte, vielleicht hängt das damit irgendwie zusammen, aber wahrscheinlich kommt da wieder, vielleicht hat auch einfach nur ein Drehbuchautor gedacht, ach, das ist irgendwie geil, so eine Trennlinie. Und dann wird die Trennlinie, ich meine, es ist natürlich eine Symbolik, die Trennlinie wird halt natürlich durch die Soldaten, die verwischen das mit dem Fuß, wird aktiv aufgelöst, um zu zeigen, wir lassen uns nicht trennen, sondern wir sind eine Crew. Und wir zerstören alles, was uns trennt, sozusagen. Also das steckt da ja drin.
Ja. Ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Es gibt so ein paar kleinere Momente, die aber, glaube ich, jetzt nicht für unser Gespräch noch von großer Relevanz sind, beziehungsweise die wir auch nächste Woche aufgreifen können, wie zum Beispiel ein kurzer Dialog zwischen Roslyn und Sam Anders, die doch mal darauf einschwört, Baby Hera zu beschützen um jeden Preis. Sie ist das Wichtigste hier. Die Menschheit steht und fällt mit ihrer Existenz und so weiter, blablabla. Das hatten wir auch schon ein paar Mal. Und ich muss aber der Vollständigkeit halber nochmal, ich glaube, weil es für so 90s-Kids oder Menschen, die wie ich jetzt ihren überwiegenden Teil, meine komplette Jugend in den 90ern verbracht hat, nochmal darauf hinweisen, dass eben Amanda Plummer das Orakel spielt. Die ist jetzt irgendwie die ist kein Megastar, aber für mich super wichtig in meinem filmischen Heranwachsen. Also ich meine zuletzt nicht ganz.
Wir sind ungefähr gleich alt, deswegen glaube ich.
Für mich zuletzt nicht ganz so glücklich besetzt. Ich war froh, sie damals überhaupt zu sehen, aber die Serie liebe ich eben nicht, nämlich in der dritten Staffel von Picard, da spielte sie eben eine Formwanderin, diese Kopfgeldjägerin und war da mehreren Folgen zu sehen. Picard leider eine Serie, die mit so ehemaligen Battlestar-Leuten, auch mit James Kallis nicht so gut umgegangen ist. Ich meine, James Kallis spielt ja da Papa Picard in ein, zwei Folgen. Ich weiß nicht. Aber egal. Sie war auf jeden Fall in Pulp Fiction, Honey Bunny, ne? I'm gonna kill every motherfucking last one of you. Sie hat die allererste Szene mit Tim Roth. Sie spielt Nettie in Needful Things. Sie spielt immer so ein bisschen ausgemergelte, bedürftige Leute. Ne? In Pulp Fiction geht sie wahrscheinlich auch nicht gut. Da spielt sie so eine Kleinkriminelle. Aber eben auch in The Prophecy spielt sie eine, die eine Frau, die an Krebs stirbt und deswegen eben vom Erzengel Gabriel da aufgegabelt wird. Und König der Fischer sitzt sie, glaube ich, in der Psychiatrie ein. Also sie wirkt ein bisschen zerrüttet.
Also ich glaube, dafür castet man sie ganz gerne. Ich wollte gerade sagen, sie hat immer so abgerockte, zerrüttete Charaktere, die oft auch mentale Probleme
haben. Ja, ne? Dabei hat sie irgendwie so einen schnieken Papa. Nee, Papa ist Christopher Plummer.
Ach,
ne?
Ach tatsächlich. Aus The Sound of Music. Jetzt gar nicht. Beim Namen Plummer hätte man vielleicht drauf kommen können. Aber diese Assoziation hatte ich eben gar nicht. Ach, das ist ja ein Ding.
Ich habe vor ein paar Tagen doch bei The Sound of Music geguckt. Ich liebe den ja sehr. Und dachte, okay, Herr Papa.
Gut, da war aber auch Plummer zu seiner, ich will nicht sagen Hochzeit, weil da war er auch schon ein Stückchen älter. Aber wenn ich an Plummer denke, denke ich natürlich immer an den alten Plummer. Also nicht weniger an den Sound of Music Plummer. Aber der Sound of Music Plummer, der war natürlich für damalige Verhältnisse ein Schönling.
Was halt total witzig ist, weil der Christopher Plummer jahrelang schlecht geredet hat über The Sound of Music, weil er gesagt hat, das definiert so seine gesamte Karriere und er hat später keine Rollen bekommen, weil alle Leute immer gesagt haben, ach hier, du bist der Sound of Music Typ.
Aber es war ja
und
auch
unsere
keine
Generation,
wirklich anspruchsvolle Rolle, muss man ja dazu sagen.
Ich finde den Film aber toll.
Ich liebe den Film auch. Auch, aber.
Ja. Aber tatsächlich für unsere Generation spielt ja The Sound of Music gar nicht so eine Rolle. Wir haben die erst später so in diesen ganzen Character-Roles dann irgendwie kennengelernt.
Meine Lieder, meine Träume. Das ist auch der deutsche Titel. Mir war jahrelang nicht klar, dass das der gleiche Film ist wie Sound of Music, ehrlich gesagt.
Toll. Er und Julie Andrews, absolute Herzchen. Ja.
Ja. Ich habe, glaube ich, es kam auch jetzt.
Also, es liegt eine furchtbare Rolle. Er muss sich erst wandeln.
Vor kurzem kam auch, glaube ich, irgendein Jubiläum war noch vor kurzem gewesen und dann hatten die auch wieder so eine extra DVD rausgebracht oder Blu-ray oder so. Und da war das erste Mal Plummer selber auch drauf, wie er selber Edelweiß gesungen hat, weil es gab eine Einspielung, wo er es selber aufgenommen hat. Mhm. Die wurde aber nicht für den Film genommen. Im Film wurde dann drüber synchronisiert. Er hat dann ein Profisänger drüber gesungen. Und auf dieser DVD war jetzt das erste Mal seit, ich weiß nicht, 35 Jahren oder was, er selbst auch singend drauf. Und dann dachte ich, der kann auch gar nicht so schlecht singen. Also spannend. Ach ja, gut, aber genau, also daher kannten wir das Orakel.
Okay, ich muss hier gerade mal gucken. Ich habe die gerade aus dem Regal gezogen. auf meiner UHD ist drauf die Sing-Along-Version von The Sound of Music. Der sieht übrigens toll aus in 4K. Ich habe das kürzlich auch schon in einem kleinen Recap hinter unserer Patreon-Paywall gesagt. Das ist, ich habe, glaube ich, keine besser aussehende 4K-UHD im Regal stehen als The Sound of Music. Der Film sieht unfassbar gut aus.
Ja.
Man möchte reinsteigen ins Bild. Man möchte direkt hier zu Julie Andrews auf die Alm steigen.
Ja.
So, das war der kleine Exkurs. Wo waren wir? Ach, bei Amanda Plummer. Genau, ich mag sie sehr. Und natürlich, also das ist diese Szene jetzt zu Beginn von Pulp Fiction, da in einem Diner, wo sie dann später auf John Travolta und Sam Jackson treffen, hier mit I'm gonna kill every motherfucking last one of you. Das hat sie natürlich auch für ein Kind meiner Generation komplett ins Gedächtnis eingegraben. Ich werde die mit ins Grab nehmen, diese Szene. So.
Ja, genauso wie übrigens Adama, um jetzt hier den Schlusspunkt vielleicht zu setzen, ja dann auch seine Crew einschwört und sagt, wenn ihr was mit ins Grab nehmt, dann bitte, dass ihr daran denkt, diese Mission, die wir jetzt hier vor uns haben, wird eine Mission sein, da werden eure Kinder und Kindeskinder noch drüber reden und ihr werdet noch euren Kindern und Kindeskindern davon erzählen.
Ja, toll,
so, ne? Das war doch noch ein schöner Abschluss und jetzt sind quasi alle, ich sag mal, alle Startpunkte sind jetzt gelegt.
Ja.
Jetzt hoffe ich, dass das nächste Woche ordentlich rund geht.
Exodus Teil 2 ist eine meiner Lieblingsfolgen. Ich hoffe, sie gefällt dir auch. Die wird gut, kann ich sagen. Möchte ich behaupten. So. Danke fürs Zuhören. Das war richtig gut wieder, Rotbury. Ich freue mich auf nächste Woche. Hört Hot Pink, hört By a Lady, hört Trackers und wenn es denn wiederkommt, hört Banus Kino, hört was auch immer, aber lasst uns einen netten Kommentar da oder ein paar Sternchen. Bye,
bye.
Ciao. Chocolate caramels.